redet, ist nicht tot.
Florian Freistetter und ich sind der Meinung, dass viel zu wenig zusammengesessen und über Wissenschaft geplaudert wird. Und darum plaudern wir über Wissenschaft. Der Florian Freistetter.
Und Holger Klein.
Hallo. Wie war's? Du warst unterwegs, hast du erzählt, eine Buchmesse und so.
Ja, also Buchmesse ist schon länger her.
Echt?
Ja, der hat für mich jetzt, am 14. war ich da, war ich in Leipzig auf der Buchmesse.
Mehr.
Also vor 2 Wochen quasi. Und jetzt die Tage war ich zuerst in Duisburg und dann in Köln und habe dort Vorträge gehabt und eine Diskussion über mein Buch.
Was gibt's denn da zu diskutieren?
Ne, das war von Köln, hat die Stadtbibliothek anscheinend gemacht, das so eine regelmäßige Veranstaltung, wo sie Sachbuchautoren einladen und dann in dem Fall die halt über Buch reden. Aber bei mir war das so, dass eben das jetzt nicht einfach so eine Lesung oder ein Vortrag nur von mir alleine war, sondern da war auch noch Manfred Geider, ein Wissenschaftler vom DLR mit dabei. Mhm. Und moderiert worden ist das Ganze von Ralf Krauter, auch Physiker und Journalist beim Deutschlandfunk. Der macht diese Faszination Wissenschaft, die Forschung aktuell heißt das, glaube ich, ja. Genau, also der macht die Sendung dort und der hat halt quasi so eine moderierte Diskussion gemacht. Also hat uns dort irgendwie Fragen gestellt, wir haben geredet, mit Publikum geredet. War recht nett, war recht gut.
Gab es irgendwelche neuen Erkenntnisse dabei?
Ja, in dem Fall war jetzt nicht so eine Forschungsdiskussion, sondern ging halt um mein Buch. Also es war halt über mich und mein Buch. Also insofern für mich jetzt nicht wahnsinnig neue Erkenntnisse, weil ich habe das Ding ja geschrieben. Ja,
stimmt.
Aber es war interessant, halt mal mit dem Leuten also vom DLR drüber zu reden. Ich habe irgendwie die Sterne, das Planetarium in Köln vorgeführt noch bekommen am Nachmittag. Von dem, was du das kennst, das ist irgendwie dein Luftschutzkeller vom Gymnasium, wo da irgendwie schon alles selbst gebastelte Experimente, uralter, laufen noch Computer mit Netscape 1 und so.
Nee.
Das ist, doch, das ist lustig dort.
Nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Da war ich, obwohl ich ja Kölner bin, aber ist ja immer so, du wohnst irgendwo und gehst.
Also genau, das Kölnbische geht sparen, okay, ja, wenn du jetzt Kölner bist, ja.
Wieso, ist es so schlimm?
Nein.
Also es ist halt abgrundtief hässlich, diese Stadt.
Ja, es war das erste Mal, wo ich in Köln war und ja, es ist halt, wie gesagt, da steht halt die große Kirche in der Stadt, die ist recht hübsch oder je nachdem, wie man es haben will, aber die war auf jeden Fall recht beeindruckend. Und da am Rhein, das ist die auch, da bin ich hab zuerst ein Hotel direkt da am Rhein beim Pegel-Dings da gewohnt.
Ja.
Das ist auch recht, aber wie gesagt, abgesehen von dieser einen Ecke, die da wohl noch ein bisschen zu altstadt ist, ist es halt wirklich halt ja nicht wirklich so, dass das schönste Stadtbild, was man in Deutschland so sehen kann.
Nee, so gar nicht. Sind dir die Scheißhauskacheln aufgefallen, mit denen teilweise die Häuser von außen verkleidet worden sind?
Das weiß ich nicht, die habe ich vielleicht ausgeblendet, ich weiß es nicht. Aber es war, ja, und es ist halt, ich fand die Stadt irgendwie so ein bisschen so, wie soll ich sagen, so unorganisiert jetzt. Nicht von den Abläufen her, sondern von der Stadt selbst. Also irgendwie, da hast du nicht irgendwie so ein Gefühl, so wenn ich durch andere Städte gehe, dann hast du halt ein bisschen so Konsistenz im Stadtbild. Und da irgendwie, das ist halt so komplett Kraut und Rüben alles. Ja. Also da gehst du hin, dann ist da plötzlich irgendwie so eine Autobahnüberfahrt, dann gehst du weiter, dann ist irgendwie wieder ein schönes altes Haus, dann ist irgendwie ein Tunnel, dann ist irgendwie so ein hässlicher Betonklotz. Also das ist irgendwie komplett durcheinander alles.
Ja, Köln ist nach dem Krieg, was heißt nach dem Krieg, also die ersten 20 oder vielleicht sogar 30 Jahre nach dem Krieg einfach zerbaut worden. Also die haben halt war halt stark zerstört, die Stadt. Dann haben sie sich gedacht, okay, wir bauen das ganz neu wieder auf und machen es modern. Dann haben sie so ein paar Schneisen quer durch die Stadt geschlagen, weil sie dachten, Auto, Auto, Auto. Dann haben sie sich gedacht, nee, ist doch keine so gute Idee mit den ganzen Autos und haben dann wieder irgendwelchen anderen Krempel irgendwo hingebaut. Das ist wirklich, ja, es ist tatsächlich architektonisch unorganisiert, ja.
Und das haben wir jetzt gerade in Jena.
Und hässlich, also richtig hässlich. Also es ist jedes Mal, wenn ich in meine Heimatstadt komme, denke ich mir, meine Fresse sieht das aus. Das ist, ja.
Also sowas haben wir, das gleiche Problem haben wir jetzt in Jena, da ist ja auch, ich weiß nicht, ob du schon in Jena warst, da ist auch dieser große Turm mitten in der Stadt.
Nee, in Jena war ich noch nie.
Und das ist schon, ist wirklich schön, also im Gegensatz zu Köln ist es durchaus schön und auch verglichen mit anderen Städten ist es schön. Und da ist halt auch mitten in der Stadt, also wirklich der zentrale Platz, der ist halt ein Parkplatz, ein riesengroßer Parkplatz, der Reichplatz. Und das war halt auch so ein Ding, das war halt irgendwie, ursprünglich im Mittelalter war da mal Stadt, dann ist das irgendwie weggebombt worden und dann irgendwie hat in der DDR ist da halt so ein, war halt so ein schöner Platz, Platz der Kosmonauten hieß das, einfach so ein Platz mit Grün und Brunnen und so weiter, wo die Leute halt waren. Und dann irgendwie nach der Wende ist halt irgendwie ein großer Parkplatz draus geworden. Und da wird seit Ewigkeiten diskutiert, was gebaut werden soll. Und da gab es halt irgendwie, zuerst hatten die so ganz absurden Vorschlag, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ist irgendwie ausgeschrieben worden, dann ist nicht umgesetzt worden. Jetzt haben sie sich irgendwie auf einen Vorschlag geeinigt, der extrem umstritten ist. Also das ist irgendwie so ein, ja, das einerseits ist es, schaut halt einfach 0815 aus. Also das genauso schaut in jeder anderen Stadt aus. Und es sind halt wieder irgendwie, wollen halt wieder irgendwelche Geschäfte hinmachen, obwohl links und rechts schon zwei riesengroße Einkaufszentren sind. Und ja, da meckern halt, also einige finden es gut, andere meckern, weil halt irgendwie, man hat schon mal eine Stadt, so eine große Stadt wie Jena, die Chance, ihr Stadtzentrum komplett neu aufzubauen.
Ja, aber dazu darfst du dann, dazu brauchst du dann halt irgendwie vor allen Dingen auch inspirierte Leute und so lokale Politiker sind ja in der Regel doch eher Geisteszweige.
Ja, ne? Das also ist halt
Stadtplanerische Kreativität ist denen jetzt nicht unbedingt in die Wiege gelegt, habe ich da oft das Gefühl.
Also wirklich, ich kenne, wenn wir, wir reden über Wissenschaft, also irgendwie Stadtplanung und Raumplanung ist ja auch durchaus eine Wissenschaft. Also ein Schulkollege von mir, der ist Raumplaner geworden und der macht halt sowas, der plant halt wirklich komplette Gegenden und so. Und da muss man sich ja wirklich überlegen, das ist nicht jetzt nur irgendwie, wo baue ich jetzt wirklich das Haus hin, sondern auch halt wirklich die Räume. Man muss die Räume planen und das rausfällt. Und das ist halt, wie gesagt, das ist halt das Problem, wo halt die Leute sich in Jena, also die sich aufregen, wo ich dazugehöre und die diesen Vorschlag ablehnen, worüber die sich aufregen, weil halt da erstens mal das halt komplett uninspiriert ist. Da wird halt einfach irgendwie, wenn halt wieder Häuser dahin gebaut.
Ja, so Shopping Mall, das verstehen sie halt irgendwie. Ne? Ja, bauen eine Shopping Mall, das ist ja gut für die Wirtschaft, blablabla.
Das Problem ist halt für mich, das wäre halt schon einfach, wenn was eine Stadt nicht hat heutzutage im Zentrum, dann ist es wirklich Platz. Also Platz, wirklich einfach nur Platz gibt es. Also wenn man da irgendwie einen schönen Platz hinmachen würde, mit Kaffeehäusern, Springbrunnen, Dings, wo einfach die Menschen halt sein können.
Ja, aber dann kann natürlich, können natürlich die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung sich nicht die Taschen mit Präsenten vollstopfen, die sie dann von der Bauwirtschaft und von von wem auch immer da kriegen. Ne? Ja, also ich glaube, dass das ist wirklich das Korrupteste, was es überhaupt noch gibt, so Lokalpolitik. Also,
das will ich, muss ich, da weiß ich ehrlich gesagt zu wenig, kann gut sein. Aber wenn zumindest ist, man muss den zumindest zugute halten, also man muss den Leuten in Jena zumindest zugute halten, dass sie sich jetzt, es läuft jetzt gerade eine Abstimmung. Es sind wirklich alle über 16 mit Hauptwohnsitz in Jena sind jetzt per Brief befragt worden. Es ist eine rechtlich nicht bindende Abstimmung, aber alle Fraktionen im Stadtrat und auch die Protestgruppen haben gemeinsam beschlossen, sie halten sich an das, was rauskommt. Mhm. Und ja, da konntest du nur mit Ja oder Nein abstimmen. Also entweder Ja, dann wird das gebaut, was vorgeschlagen ist, oder Nein, dann ist erstmal wieder alles vom Tisch. Und das wird recht spannend. Also bis 1. April läuft die noch und dann ab 4. April werden wir dann sehen, was ist. Also meiner Meinung nach ist das schon so lange, ist das irgendwie seit Jahren, Jahrzehnten irgendwie dieser scheiß Parkplatz, der kann dann meinetwegen auch noch ein Jahr länger stehen, wenn man dann irgendwie was Vernünftiges dann zumindest danach macht. Also
wer regiert bei euch?
Wir haben SPD-Bürgermeister. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es
eine Koalition gibt. Eigentlich ist doch eher so die CDU für Baufilz zuständig. Die SPD, die machen noch andere Sachen.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber das, ja, ich glaube, das sind ist ja alles eins mittlerweile.
Stimmt auch, ja.
Ja.
Politikvereinheitlichung.
Genau. Ja, das, wie sind wir jetzt drauf gekommen? Über Köln.
Genau. In Köln war es so hässlich. Aber ich finde, also das muss ich meiner Heimatstadt immer zugute halten. Ich finde Köln unglaublich lebenswert.
Gut, das kann ich nicht sagen. Obwohl, ich war in dem Hotel, wo ich war, Hotel Savoy am Bahnhof, da, wo mir das die Bibliothek irgendwie ein Zimmer gebucht hat. Die haben mich dann noch abgegradet und ich hatte irgendwie ein Zimmer in der Mandarin Suite mit Whirlpool im Zimmer.
Ui.
Ja, also das war schon lebenswert.
Naja, auch so insgesamt. Also ich finde die Stimmung in der Stadt sehr gut. Die Menschen sind freundlich zueinander und sind vor allen Dingen rücksichtsvoll. Wie nennt man das? Aufeinander? Also gehen rücksichtsvoll miteinander um. Das ist ja was ich immer sehr stark bemängle, dass wir sowieso zu rücksichtslos sind. Und das funktioniert in Köln ganz gut. Und ich führe das halt immer darauf zurück, dass die Stadt sehr eng ist. Und dass du eben nicht irgendwie dich ordentlich ausbreiten kannst, ohne jemand anderen zu belästigen. Und darum macht's halt keiner, weil ansonsten alle belästigt würden die ganze Zeit.
Das ist eine steile These, aber dafür habe ich es zu wenig gesehen, die Stadt. Mhm. Aber um mal zur Wissenschaft zu kommen und der Brücke von Köln zur Wissenschaft zu schlagen. Mhm. In Köln redet man ja manchmal komisch. Die haben da so komische Wörter und eine komische Sprache. Man nennt
es Dialekt.
Genau.
Das Dialekt, du Heck hier sehen.
Okay. Ja, ich kann nicht wirklich Dialekt. Also ich bin zwar Österreicher, aber halt irgendwie mit einem österreichischen Vater und deutschen Mutter aufgewachsen. Die Dialekte haben sich dann irgendwie gegenseitig gecancelt, weiß ich nicht. Also ich verstehe zwar deutschen Dialekt und österreichischen Dialekt, aber so richtig sprechen tue ich es nicht. Also
naja, schimpfen. Man hört es schon, dass du, aber man
ja, hört es schon. Ja, also das ist eher die Sprachfärbung, aber es sind nicht so die Dialektwörter und so weiter, die ich verwende. Stimmt. Also das nicht. Also ich kann schimpfen, kann ich noch. Wenn ich schimpfe irgendwas, dann rede ich österreichisch, aber ansonsten.
Da kommen dann so Worte wie Brunzen und was man dann halt so sagt in Österreich, ne?
Ja, du vollkopf verdepperter Schlechtling.
Ja, gut.
Ja, wie gesagt, Sprache. Jo. Hast du Geburtstag gefeiert kürzlich? Denn das Institut für deutsche Sprache feiert 50-jähriges Jubiläum.
Ach Gott, sind das die, die immer so rumjammern, dass wegen der Anglizismen und so?
Das dachte ich zuerst auch.
Nee, aber das ist die Gesellschaft für deutsche Sprache.
Der Verein für deutsche Sprache ist das. Das Institut der Sprache, das ist so ein, ich gehört zu den Leibniz-Instituten. Und die sind im Prinzip einfach nur so da, die deutsche Sprache wissenschaftlich zu erforschen und auch eben den ganzen modernen Einfluss wissenschaftlich zu erforschen. Mhm. Und die sagen auch, ich habe da gelesen bei dieser Bericht über die Geburtstagsfeiern, dass eben die sich eben ganz explizit nicht jetzt gegen diese ganzen das machen, was eben dieser deutsche Sprachverein da macht. Also dass jetzt irgendwie nicht jetzt irgendwie die Sprache geschützt werden muss und sowas. Also hier sagt einer, der Direktor, glaube ich, wir verstehen uns nicht als Tugendwächter, aber als Ort, an dem es darum geht, was angemessener Sprachgebrauch ist. Also die schauen dann einfach irgendwie, keine Ahnung, wie sich halt die Sprache verändert, Dialekte, die Jugendsprache und so weiter. Und das war ja auch immer was ich gern mal irgendwie so noch also professioneller studiert hätte. Also ich habe mich nebenbei mit Astronomiestudium auch mit anderen Themen beschäftigt. Und ich wollte immer mal noch so als Zweitstudium so ein bisschen Sprachwissenschaft machen. Mhm. Ich halt immer wahnsinnig interessant fand, wie halt Sprache sich verändert im Laufe der Zeit. Und dass da, wenn man das auch nur ein bisschen macht, dann merkt man ja, wie absurd dieser ganze sprachschützerische Scheiß von Philipp Rein ist.
Das sind halt so Philologen-Verbandsspießer. Also das,
Vor allem, ich habe das immer, da gibt immer Diskussionen, ich glaube immer bei ZDF Login war das letzte Mal, wo ich so eine Diskussion gesehen habe, wo man da, wollte immer gerne mal wirklich einen mit diesen Leuten, diesen Sprachschützen noch reden und denen wirklich konkrete Frage stellen. Die wollen immer sagen, wir müssen die Sprache schützen von diesem ganzen englischen Einfluss und so weiter. Die wollten immer fragen, in welchem Zustand soll die Sprache geschützt werden? Also wo ist jetzt der Punkt, das ist die Sprache, die geschützt werden muss? Weil wenn du dir anschaust, irgendwie vor 100, 200 Jahren war es halt das Französische, was Deutsch beeinflusst hat. Also Wörter wie Journalist oder Büro, das sind Wörter, die aus dem Französischen gekommen sind. Und davor waren es irgendwie Wörter aus dem Lateinischen oder so. Also keine Ahnung, ganz davor gotisch oder sonst irgendwas, ja. Also, wo soll man jetzt irgendwie, welcher Status der Sprache ist es, der jetzt deutsch ist und geschützt werden muss? Und das kann man halt nicht sagen, weil die Sprache sich ständig verändert. Brauchst du da angucken, wie man da irgendwie das Nibelungenlied, Mittelhochdeutsch oder sowas, das ist halt noch, ist auch deutsch, weil ein ganz anderes Deutsch.
Was ich halt so problematisch finde bei diesen Sprachschützern ist, dass die können überhaupt nicht begründen, warum es denn so sein sollte. Also wenn ich mich darüber aufrege, dass es das Block und nicht der Block heißt, kann ich das ja wenigstens noch begründen. Aber was die halt machen ist, die sagen, das ist halt diese Panscherei, die muss aufhören. Das heißt, es sind im Grunde zutiefst nationalistische Motive, die diese Leute treiben. Und das finde ich halt so fies daran, dass sie immer so tun, als würden wir etwas verlieren, wenn wir Office sagen oder sowas.
Das ist halt im Prinzip so die Studienratsvariante von der Ausländer nimmt uns die Arbeit weg.
Ja, genau.
Der Ausländer nimmt uns die Wörter weg. Ja. So ungefähr. Also aber wie gesagt, man ist halt auch diese, also das Gleiche muss das nicht unbedingt mit, geht auch mit der Jugendsprache, wo halt irgendwie diese, die Jugend halt irgendwie anders redet als die Erwachsenen. Das ist ja genauso. Meine Sprache ist halt das, was funktioniert und die muss halt irgendwie, solange die Leute sich verständigen können, ist die Sprache das, was funktioniert. Und da kann man irgendwie, das kann man nicht vorschreiben, wie das da funktioniert hat. Das kann man halt irgendwie, was halt dieses Institut da macht, wissenschaftlich erforschen, dokumentieren. Und aber wie gesagt, Sprachschützen, das haben die ja schon damals irgendwie vorher, gab es ja auch irgendwie so, wie die französischen Wörter kamen, gab es ja auch deutsche und die halt irgendwie von dem französischen Einfluss die Sprache schützen wollten.
Ja, es ist halt immer sofort der Untergang des Abendlandes, der deutschen Kultur sozusagen. Das ist immer wieder das Problem. Die Leute sind halt einfach viel zu beschränkt in ihrer Wahrnehmung der Menschheit, habe ich da oft den Eindruck. Also es ist halt alles so ein nationalistisches. Also ich unterstelle da nationalistische Motive, auch wenn die meisten wahrscheinlich sagen, nein, das ist gar nicht so.
Und deswegen lohnt es sich, sich ein bisschen mit Sprachwissenschaft zu beschäftigen, weil dann bekommt man eben wirklich mit, dass eben Sprache was ist, was sich ständig ändert und was irgendwie erforscht werden kann, untersucht werden kann, was wissenschaftlich konserviert werden kann. Man kann irgendwie Dialekte aufzeichnen und so weiter, aber man kann es halt irgendwie nicht schützen, man kann es nicht vorschreiben. Ich kann immer das, was mich das damals so beeindruckt hat, ist ein Buch von Umberto Eco, den hatten wir letztes Mal auch mit seinen Romanen. Der hat geschrieben, 93, glaube ich, irgendwie auf der Suche nach der vollkommenen Sprache hieß das. Und das ist halt ein bisschen schwierig schon zu lesen, weil es doch eher ein bisschen so ein akademisches Werk ist, aber doch noch allgemein verständlich halbwegs. Und da zeigt er wirklich von diesen ganzen Versuchen, wo die Leute auch im Mittelalter probiert haben, quasi so eine perfekte Sprache zu schaffen, die halt quasi dann ein für alle Mal da ist und wo alles, jedes Wort logisch ableitbar und begründbar ist und so weiter. Und zeigt im Prinzip, dass diese Versuche alle auch irgendwie zum Scheitern verurteilt sind, weil halt Sprache per Definition nicht irgendwie festgeschrieben und vor allem nicht künstlich, also auch wie ganzen Esperanto und Volapük und was es alles gab, das funktioniert alles nicht, weil eben Sprache halt immer das ist, was die Menschen sich ausdenken quasi.
Sich geben eigentlich.
Ne? Genau,
ja. Es entsteht ja einfach irgendwie,
ja, aber diese verreinte deutsche Sprache, die kann ich auch nichts anfangen.
Ja, da muss ich halt immer lachen. Das sind halt, also ja. Ich weiß auch gar nicht, warum, das ist aber wieder so meine übliche Pressekritik. Warum lässt man die überhaupt zu Wort kommen? Ja, ich denke mal, jeder halbwegs denkende Mensch müsste doch eigentlich sagen, komm, ja, quatsch du mal.
Ja, vielleicht weil die Medien, ich weiß nicht, das ist wieder eine unbelegte Hypothese von mir, weil die Medien sich selbst auch irgendwie so als Sprachwächter sehen. Also das ist quasi die Sprache ist unser Instrument, wir müssen darauf aufpassen, damit die nicht jeder Heinrich da im Internet irgendwo mit Jugendsprache seinen Blog schreibt. Nein, die richtigen Wörter, die gibt's nur bei uns hier in der Zeitung und im
Fernsehen. Dann schreibt halt jeder Zeitungshansel der Blog.
Genau. Und überhaupt die ganzen Feuilletonisten, ja, Feuilleton ist auch ausländisch, das muss man auch anders benannt
werden. Das müssen wir anders nennen. Wie nennt man das? Kulturschnipsel.
Ja, obwohl Kultur ist wieder lateinisch oder sowas. Also wir müssen zurück zum Germanischen, zum Gotischen, das hilft nichts. Wir müssen
jetzt irgendwie zurück zur Gotik, das ist sowieso besser. Dann machen wir auch Scholastik direkt mit. Also dann brauchen wir uns auch gar nicht mehr um neue Erkenntnisse zu kümmern, sondern gucken einfach bei Aristoteles nach, wie viele Zähne das Pferd hat.
Genau. Gibt es eigentlich, du bist ja beim Radio, gibt es irgendwie so Sprachregelungen, die vorgeschrieben sind? Also müsst ihr Heimseite sagen statt Homepage oder sowas? Gibt es da Vorschriften?
Nicht, dass ich wüsste. Also wir haben halt, ich arbeite halt bei einer sogenannten jungen Welle. Ja. Früher hieß das Jugendradio, das sagt heute irgendwie, mögen die das Wort nicht mehr. Das Einzige, was wir an Vorschriften hatten oder haben wahrscheinlich auch immer noch, ist keine Fäkalausdrücke zum Selbstzweck. Okay. Ja, also Scheiße sagen ist schon okay, aber dann muss es halt auch wirklich sowas sein wie, weiß ich nicht, nun angenommen, wir würden jetzt hier im Radio, also bei meinem Radiosender diese Sendung machen, dass wir dann sagen, hier ist der Scheiß der Woche. Das dürfte ich. Und das wäre auch überhaupt kein Problem. Aber wenn ich die ganze Zeit irgendwie nur noch Scheiß, Scheiß, Fuck und sowas sagen würde, ohne dass es da wirklich eine Motivation für gibt, sondern einfach nur, weil ich meine, dass das cool wäre, besonders oft Scheiße zu sagen. Das habe ich zu unterlassen.
Okay.
Aber sonst gibt's nichts, anscheinend auch bei anderen Sendern nicht, weil ich jedes Mal, wenn ich Radio höre, mich frage, warum darf diese Person in einer solchen Weise überhaupt vors Mikrofon? Also das sind halt Leute, die reden Englisch, obwohl sie es nicht können. Anstatt mal jemanden zu fragen in der Redaktion, der Englisch kann, wie man bestimmte Worte ausspricht. Da wird genuschelt, ich habe nicht den Eindruck, als gäbe es da Vorschriften. Es gibt eine Aussprachedatenbank gleichwohl. Also das heißt, wenn da irgendwie jemand mit ganz vielen Konsonanten heißt, kannst halt danach gucken, wie der ausgesprochen wird.
Okay, na gut, immerhin.
Aber mehr wüsste ich nicht. Also vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal zum Erwachsenenradio zu kommen. Vielleicht wollen die mich ja irgendwann mal. Dann kann ich ja mal gucken, ob das da vielleicht anders geregelt ist. Aber solange ich da nicht bin, weiß ich nicht.
Und dann hier müsste das auch Hochdeutsch reden oder ist da irgendwie, darf man irgendwie so ein bisschen lokal
irgendwas einfließen lassen? Ich würde gerne mal bemängelt, dass in insbesondere Sendern, die eine hohe regionale Verankerung haben, sowas wie, also beim Mitteldeutschen Rundfunk MDR1, die machen halt sehr, die kaprizieren sich halt sehr stark aufs Bundesland, ne? Also wir hier im Osten so. Da habe ich auch nur kolportiert bekommen, ist es wohl gern gesehen, wenn die Leute, die on air sind, auch klingen, als kämen sie irgendwo da aus der Region. Sprich, so einen leichten Einschlag haben, der ja sich irgendwie sächsisch, thüringisch oder
das sonst... Das finde ich jetzt prinzipiell nicht verwerflich. Man schon, wenn man ein bisschen Variation hat. Also man muss jetzt nicht irgendwie tiefsten Slang und Dialekt verfallen, aber wenn dann irgendwie die Radios auch noch ein bisschen, die Lokalradios, man sind ja Lokalradios, die ganzen WDR, BR, SR und so weiter, wenn die ganzen Lokalradios auch ein bisschen unterschiedlich klingen, lokal klingen, fände ich persönlich jetzt nicht allzu dramatisch.
Ja, nee. Also schlimm wird's dann, wenn... der Umstand, dass du nicht so klingst, wenn dir der zum Nachteil
reicht, das
passiert halt auch. Also das ist halt oft schon, habe ich das erlebt, dass in Diskussionen halt gesagt wurde, ja, und dann der sendet da in Sachsen und sagt anstatt 14, 14.
Okay, das ist wieder, wenn das ist wieder, das, das, ja.
Finde ich dann halt auch wieder problematisch, ne? Weil das ist dann, da wird es dann gleich wieder diskriminatorisch, weil nur Sachsen dürfen in Sachsen senden, heißt das ja, ja im Umkehrschluss.
Also in Österreich war das immer schon, also früher gab es Blue Danube Radio in Österreich.
Auf FM4
war,
tagsüber.
Genau, das ist bald so von Wien quasi so schon, wo halt für ein internationales Programm, die haben halt auf Englisch gesendet, auf Französisch gesendet, für die ganzen, das ist ursprünglich, glaube ich mal, von der UNO-Diplomaten oder sowas, halt einfach ein Programm international. Und die haben sich die Frequenz geteilt mit FM4 und also so Jugendradio österreichisch, alternatives Radio. Und dann sind die irgendwie, ist Blue Danube quasi abgeschafft worden, beziehungsweise halt fusioniert worden mit FM4 und die haben dann einfach weitergemacht. Also da waren halt dann immer noch Sendungen, die auf Englisch abgelaufen sind.
Das mussten sie, um den Staatsvertrag zu erfüllen. Ja. Also der hat vorgesehen, dass du da ein englischsprachiges Programm.
Ja, und das war halt schön, das war jetzt halt wirklich so auch, vor allem weil es so unaufgeregt war. Es war jetzt nicht so, und jetzt hier kommt unsere englische Sendung, sondern war halt einfach das bei Deutsch und bei Englisch und fertig. Mhm. Also das fand ich halt wirklich, fand ich schön.
Machen die das immer noch?
Gute Frage, ich habe schon lange kein FM4 mehr gehört. Aber ich glaube, das ist immer noch so, ja. Mhm.
Wo wir bei Radio sind, im Journal of Advertising Research, also es ist eine Werbeforschungspublikation, gab es einen Bericht, dass Pop-Hits die Gefühlslage einer Nation widerspiegeln können. Da haben sie, ein paar Wissenschaftler haben 50 Jahre Top-10-Hits angeguckt, also haben die ganzen Billboard-Hits sich angeguckt, die es gab, und haben geguckt, was es dafür sich wiederholende Motive gibt in dieser Musik. Und haben 12 Themen identifiziert, die immer dabei sind. Verlust, Verlangen, Trennung, Schmerz, Verzweiflung, Verwirrung, Ermattung.
Das klingt schon fast ein bisschen so ein Peter Maffay-Refrain, was du sagst, denke ich.
Stimmt. Eigentlich könnte man daraus schon ein Lied machen. Nostalgie, Realitätsflucht, Bestreben, Inspiration und Rebellion. Und haben halt geguckt, also in was für Zeitläuften diese Kategorien besonders stark ausgeprägt sind in der Popmusik. Also sie sind immer, wenn du dir die Charts anguckst, sind diese zwölf Motive immer dabei in der Popmusik ständig, aber manche sind halt stärker ausgeprägt und das ist abhängig davon, wie gerade der Zeitgeist ist, wie die Lage der Nation ist. Also in den 60er Jahren war halt Rebellion total stark ausgeprägt. Gegen Ende des Jahrtausends Ermattung. Das fand ich irgendwie
war eine ganz spannende Sache. War da nicht wie gerade Techno-Scheiß zu 2000?
Ja, aber da ist ja in der Popmusik, da sind ja keine Texte
drin. Okay, ja, hast recht, ja. Ja, aber doch Hyper.
Stimmt, Hyper. Nee, aber das fand ich ganz witzig und die Motive der Forscher
sind... Welche Länder hatten die?
USA, die haben in USA
geguckt. Ach so, okay, ja.
Aber ich vermute mal, dass das durchaus übertragbar ist. Also weil die haben halt gesagt, wir gucken uns an, wie viele Platten gekauft werden, weil wir daraus schließen, dass das auch der Massengeschmack ist.
Also ich habe schon seit Ewigkeiten keine Ahnung, was in der Hitparade Nummer 1 ist. Irgendwie so in meiner Jugend hatte ich das noch irgendwie noch auf dem Schirm, wie jetzt wer der Hitparade ist, aber mittlerweile ich hätte den blassesten Schimmer, wer gerade auf Nummer 1 in Deutschland irgendwo
ist. Interessiert ja auch niemanden mehr. Also das ist ja.
Ich war nur positiv überrascht von dem Song Contest Lied. Also das fand ich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob du die Vorstellung da gesehen hast.
Nein.
Da war keine Ahnung, wie unheilig, war der große Favorit und so weiter. Und dann war irgendwie, da bin ich gerade irgendwie aus Leipzig von der Messe zurückgekommen und bin dann noch irgendwie vor dem Fernseher gelandet und haben mir das angeguckt. Und ja, da waren noch ein paar andere irgendwie, die wie heißen diese Santiano? Kennst du Santiano nicht? Diese Seefahrerlieder, die da immer in der Werbung sind.
Nee, ich ignoriere sowas.
Ja, wie auch immer. Lauter wirklich so große Namen. Sind nicht jetzt so wie sonst nur irgendwelche komischen Casting-Heinis, sind wirklich so wirklich große, zumindest in meiner Wahrnehmung halt irgendwie große Namen. Also zumindest Namen aus dem Musikbusiness, die ich schon gehört hatte vorher. Und da ich wenig Ahnung habe, gehe ich da mal aus, dass die, ich gehört habe, auch halbwegs bekannt sind. Und dann war irgendwie eine Band, die halt irgendwie über so ein YouTube-Casting irgendwie da noch mit reingekommen ist. Und die haben echt ein cooles Lied gemacht. Und ich habe echt gedacht, okay, das wird wahrscheinlich wieder unheilig gewinnen. Der war noch am Tag davor noch irgendwie bei Lanz und bei Stefan Raab und so weiter. Also der war richtig so gepusht worden als der Kandidat, der das halt irgendwie werden soll. Und ich habe gedacht, das ist irgendwie echt scheiße. Das wäre wirklich so ein, wenn das von unheilig, das war halt so ein 0815 Pop, ja. Was dann vermutlich irgendwas, was außerhalb von Deutschland wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig populär wäre. Und habe mich halt wirklich schon geärgert, dass halt jetzt wirklich so ein schönes Lied von Eliza hieß die andere Band.
Da den Namen habe ich häufiger mal gelesen auf wirklich, Twitter, aber.
Das ist wirklich genau so ein Lied, was meiner Meinung nach wirklich Potenzial hat, da ganz, ganz weit vorne zu landen. Und die haben dann echt überraschend gewonnen. Es hat mich überrascht, dass die dann wirklich irgendwie durch dieses komische Voting-Casting-Verfahren dann wirklich am Schluss da rausgekommen sind. Ich hätte gedacht, dass das dann doch irgendwie so gedreht wird, dass dann am Ende unheilig rauskommt. Aber Ja, also das irgendwie, das ist wirklich so ein ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie in Realitätsverweigerung oder Nostalgie oder sonst irgendwas reinfällt, Kategorie, aber gut, Song Contest ist sowieso eine ganz andere Geschichte.
War übrigens die University of North Carolina, die das mit den mit der Popmusik rausgefunden hat, beziehungsweise die Marketingleute in der University of North Carolina, die nicht rausfinden wollten, wie denn eigentlich die Stimmungslage ist, sondern sich gefragt haben, wie können wir eigentlich unsere Zielgruppe noch besser ansprechen? Also woran erkennen wir eigentlich, was wir den Leuten gerade verkaufen können? Und das geht natürlich über so 12 Kategorien ganz gut. Mhm. Ne? Wenn natürlich alle ermattet sind, machst du vielleicht lieber einen Kokshandel auf als genau. Irgendwie einen Valiumhandel oder sowas.
Ja, da ist irgendwie, da können wir zu dem Thema, wenn du gerade von großen von großen Werbefirmen sprichst, die irgendwie die Nation beeinflussen wollen, dann sind wir schon schnell bei den Verschwörungstheorien.
Ah.
Und da habe ich einen schönen Artikel gelesen, ich weiß gerade nicht, in welcher Zeitschrift der erschienen ist, stammt auf jeden Fall von italienischen Wissenschaftlern, Moment, ich kann gerade schauen, ob irgendwas steht von der Zeitschrift, nee, steht nicht, gibt es auf jeden Fall bei dem archive.org, kann man das Paper runterladen, und das sind italienische Wissenschaftler, die haben nachgeschaut, wie man die Verbreitung und Entstehung von Verschwörungstheorien bei Facebook-Posts ablesen und untersuchen kann.
Geil.
Also die haben sich angeschaut, das war, wie hieß der? Der hieß, hat so einen komischen Namen, wo ich jetzt die Aussprache-Datenbank brauche. Quattro Chiocci hieß der Wissenschaftler.
Quattro Stationi.
Ja, so ungefähr. Ja, und die haben Unmengen Facebook-Seiten genommen, so normale italienische Medien, dann so alternative Medien haben sie das genannt. Das ist also dieser ganze, irgendwie sowas, was halt bei uns irgendwie der Kopfverlag oder politisch inkorrekt, wie der ganze Kram da heißt. Mhm. Wäre also einfach so alternative Medienquellen und einfach so online political movement, haben wir es genannt. Einfach irgendwie so Leute, die halt online irgendwo politisch was schreiben. Und haben geguckt, was jetzt passiert, wie die Facebook-User mit den Nachrichten von den drei Quellen interagieren. Ob die jetzt zum Beispiel bei Artikeln von einer seriösen Zeitung länger diskutieren als bei einer alternativen Quelle und so weiter. Und haben festgestellt, dass die eigentlich, egal von welcher Quelle es kommt, die Art und Weise und die Länge der Diskussion und die Stärke der Beteiligung eigentlich überall gleich ist. Mhm. Das heißt, das hat mal keine Rolle gespielt, aber sie haben rausgefunden, sie haben nämlich auch geschaut, was passiert, wenn man so gefakte Nachrichten macht, wie bei Postillon zum Beispiel. Mhm. Also wirklich sicher, gab es in Italien auch, da ging es um ein Gesetz, wo die Italiener, der Senat angeblich sich selbst ein Gesetz beschlossen hat, dass sie irgendwie 130 Milliarden Euro kriegen, wenn sie irgendwie rausgewählt werden in der nächsten Wahl oder irgendwie sowas. Also was natürlich vollkommen absurd ist, aber das war halt irgendwie auch so Postillon-mäßiger Artikel. Und haben halt geschaut, wie die User mit diesen satirischen Beiträgen umgehen und ob die, wann die und ob die ernst genommen werden. Was bei diesem italienischen Teil der Fall war, was auch jetzt immer noch zitiert wird, irgendwie als Beleg für die korrupte italienische Politik und so weiter.
Geil.
Obwohl das eine Fake-Nachricht war. Und da haben die herausgefunden, dass halt die Leute, die bevorzugt diese alternativen Quellen konsumieren, diskutieren, dass die eher auf solche Fake-Nachrichten reinfallen und die ernst nehmen, als Leute, die halt die seriösen Medien untersuchen. Und haben dann eben auch, das klingt jetzt nicht unrealistisch, dass es so ist, weil halt eben, wie gesagt, wenn du halt nur irgendwelche dubiosen Quellen hast, dann bist du halt schlecht informiert und dann fällst du halt auch auf Unsinn rein. Weil du
oder wie ich immer sage, wer bereit ist, den einen Scheiß zu glauben, ist auch bereit, jeden anderen Scheiß zu glauben.
Richtig. Und die haben halt das hat einen Vorschlag gemacht, dass halt das irgendwie einer der Mechanismen ist, wie Verschwörungstheorien entstehen können. Dass die halt irgendwie, dass halt irgendwie so eine satirische Nachricht irgendwie da gepostet wird, die halt dann nicht erkannt wird, der dann aber halt von diesen Leuten, die halt dann mangels vernünftiger Information auf das reinfallen, dass das weiterverbreitet wird und dann eben irgendwann die Glaubwürdigkeitsbarriere, haben sie das genannt, überschreitet und dann eben als echte Nachricht verbreitet wird.
Weil es oft genug zitiert wurde. Ne? Das ist genau. Das ist ja so ein bisschen Realität, ist ja das, was ständig da ist.
Also der Artikel hat übrigens einen schönen Namen, der heißt Collective Attention in the Age of Misinformation.
Mhm. Da passt was, da passt was, was ich gefunden habe. Wo waren wir denn? Attention. Attention, please. Sag mal, bin ich doof? Wo sind denn meine Notizen jetzt schon wieder hin? Da! Die Uni Bonn, also an der Uni Bonn haben ein paar Psychologen ein Gen gefunden, das für Aufmerksamkeit.
Psychologen finden Gene?
Ich bin auch ein wenig irritiert gewesen, aber anscheinend, ja. Also Uni Bonn, zumindest haben die Psychologen einen Zusammenhang zwischen einem Gen und einem Verhaltensmuster gefunden. Und zwar haben die ein Gen gefunden, das für mangelnde Aufmerksamkeit verantwortlich zu sein scheint.
Aha,
okay. Ja, das heißt, wenn du jetzt irgendwie alles Mögliche verschusselst und verbaselst, kannst du es ab sofort immer auf die Gene schieben. Das ist halt total super an der Genforschung halt. Ne?
Das ist, ja, also ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn es heißt, irgendwie Gen für dieses gefunden, Gen für jenes gefunden. Also ich glaube schon, dass halt die Gene so einen gewissen Einfluss haben, aber ich bin mir nicht sicher, da habe ich zu wenig Ahnung von Biologie, um wirklich sagen können, ob man jetzt wirklich ein so ein ganz konkretes, klar abgegrenztes Verhalten, zum Beispiel wirklich auf ein Gen schieben kann. Also Haarfarbe, ja, okay. Oder sonst irgendwas, dass man irgendwie Haarfarbe, eine
Aber Schusseligkeit Krankheit, ist schon
ja.
Weit draußen. Ne? Jedenfalls haben sie ein Gen gefunden, das heißt DRD2, beziehungsweise gesehen, dass Menschen, die eine bestimmte Variante von DRD2 haben, eher dazu neigen, unaufmerksam zu sein. Die lassen sich leichter ablenken und verschusseln halt allen möglichen Krempel. Das ist jetzt eine schöne Erkenntnis, die man dann vielleicht irgendwann mal in eine Gentherapie einfließen lassen kann. Wobei ich habe da ein ganz anderes
Problem. Schusseligkeitsspritze oder was?
Genau, Anti-Schusseligkeitsspritze. Wobei ich habe da eben auch immer so ein bisschen meine Probleme mit, weil das ist halt es ist halt sehr komfortabel. Ne? Gibt ja dann auch immer mal wieder so Meldungen, Gen für Übergewicht entdeckt.
Genau.
Wo dann halt auch so Leute wie ich lange oft genug gesagt haben, ach siehste, dann kann ich ja gar nichts dafür.
Ja,
dann habe ich das überhaupt nicht in der Hand. Das sind die Gene. Ah ja, ich bin nur dick angezogen. Ne?
Genau. Das ist halt, dicken Knochen.
Genau, das ja. Schwere Knochen, genau. Und das ist halt, ich finde das immer ein bisschen gefährlich, solche Meldungen auch zu bringen. Aber interessant finde ich es halt schon, dass sie gesagt haben, okay, wir haben hier eine Gruppe Probanden, die sind halt, die verschusseln ständig Sachen und die haben eine bestimmte Variante dieses einen Gens.
Ich finde diese direkten Kausalbeziehungen problematisch.
Also stellt sich noch die Frage, inwieweit da überhaupt der Zusammenhang.
Na, ich kann mir durchaus vorstellen, dass zum Beispiel irgendwie so ein Gen, die Gene bestimmen natürlich, wie das Gehirn funktioniert. Und vielleicht, wir wissen auch nicht, wie das Gehirn wirklich funktioniert. Vielleicht sorgt dieses Gen halt dafür, dass die Neuronen da irgendwie speziell verdrahtet sind und diese spezielle Verdrahtung, Konfiguration im Hirn sorgt halt dafür, dass halt die Gedächtnisleistung irgendwie anders funktioniert oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, da müsste man halt irgendwie Biologen und Neurophysiker fragen, wie weit die jetzt da schon Bescheid wissen. Also, aber so kann ich mir das doch vorstellen. Aber wirklich zu sagen, das Gen ist so, deswegen ist man schusselig, das ist mir zu simpel, die Kausalität.
Ja, mit so einem Neurowissenschaftler will ich auch unbedingt mal reden. Ich war gerade in Frankfurt, um ein Interview zu machen, unter anderem mit Wolf Singer. So der Top-Neurowissenschaftler, den wir hier irgendwie haben. Dummerweise kann ich das nicht so als Mitschnitt veröffentlichen, weil das war mit mehreren Personen. Also ich habe mehrere Leute gleichzeitig interviewt. Und das wird ein Print-Interview, was sehr stark eingekürzt wird leider nur. Aber das war auch extrem spannend, was der so erzählt hat übers Gehirn. Und da habe ich auch gedacht, ich würde gerne, glaube ich, nochmal 3 Stunden mit Wolf Singer reden. Den muss ich mal fragen, ob ich da nochmal hinfahren darf. Also dafür würde ich sogar die Reise nach Frankfurt nochmal in Kauf nehmen. So viel hat der zu erzählen gehabt. Ja,
ja.
Wer weiß, wie es funktioniert. Sie wissen es ja selber nicht genau. Also er sagt halt, das Gehirn ist halt, die Speicherung, ne? Also Lernen, Erinnern und Abrufen und so weiter, ist halt, das ist halt nicht so wie in einem Computer, dass in einer bestimmten Speicheradresse ein bestimmtes Datum steht, sondern das Gehirn, das steht halt immer überall. Ja? Woran wir uns erinnern und wie wir uns erinnern, ist eigentlich nur davon abhängig, wie das Aktivitätsniveau bestimmter Neuronenverbindungen sich gestaltet, aber keiner weiß, warum die sich so gestalten und wie man das ein- und ausschalten kann. Und das war sehr schön. Er hat wirklich mit Händen und Füßen erklärt, weil er sagte, das kann man nicht mehr in unseren 4 Dimensionen kann man das einfach nicht mehr abbilden, was da passiert. Und es war sehr, sehr spannend.
Ach. Kennst du die Bücher von Douglas Hofstetter?
Nee.
Dann, die musst du auf jeden Fall mal lesen. Also die beschäftigen sich genau mit dem Thema. Also das bekannteste von ihm ist das Gödel-Escher-Bach. Das ist schon in den 80er Jahren erschienen, glaube ich, aber immer noch eines der besten Bücher, die man lesen kann. Da geht es halt wirklich so um Bewusstsein, künstliche Intelligenz, wie das alles funktioniert. Und da hat er eben bei Gödel-Escher-Bach halt diese drei, die mathematischen Theorien von Gödel, die Bilder von Escher, die Musik von Bach halt irgendwie so zusammengeschmissen in ein so ein großes Bild, wie man irgendwie Bewusstsein beschreiben, erklären kann. Und ein Nachfolgebuch hieß noch, ich bin eine perfekte Schleife. Ich bin eine seltsame Schleife, glaube ich, heißt es irgendwie auf Deutsch. Wo es auch darum geht, wie halt quasi Komplexität den Anschein vom Bewusstsein hervorruft. Also ich kann das jetzt nicht irgendwie alles so kurz zusammenfassen, ja. Weil ich besorg dir die Bücher von Douglas Hofstetter, wenn du dich für diese ganzen Bewusstsein, Gehirnfunktion und so weiter interessierst. Das ist wirklich auch verständlich, anschaulich geschrieben. Zwar ein bisschen man muss sich schon noch durchaus konzentrieren, wenn man es liest, aber es ist wirklich, es hat auch für das erste Gödel-Escher Bach auch durch den Pulitzer-Preis oder sowas bekommen. Mhm. Das ist, kann ich nur extrem empfehlen, diese Bücher.
Ja, habe ich mir gerade mal aufgeschrieben. Sehr gute Idee. Ich weiß zwar nicht, wann ich das alles lesen soll, was ich mir immer kaufe, weil irgendwelche Leute mir das
empfehlen. Ja, so geht's mir auch.
Irgendwann, weiß ich nicht, wenn wir bettlägerig sind, holen wir halt die ganzen Bücher aus dem Schrank.
Und ja, da hachen 50 Jahre, wenn wir dann bettlägerig sind oder 30, 20, je nachdem,
wie es uns geht. Da hat irgendjemand den Nürnberger Trichter erfunden und wir brauchen
die ganzen Bücher nicht mehr. Dann können wir uns die alle irgendwie direkt reinladen und fertig. Ja, ich habe jetzt keine schöne Überleitung.
Nee, ich auch nicht, aber ich dachte mir,
Thema,
ich halte jetzt einfach so langs Maul, bis du was sagst.
Ja, nee, es geht um Mondlicht. Mhm. Nämlich Mondlicht, mit dem man das Auto aufladen kann.
Oho.
Ja.
Wie das?
Es klingt doch Unsinn, oder?
Na, es klingt zumindest fragwürdig, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das Mondlicht so energiereich ist.
Genau, also das ist seit einiger Zeit schon, geht schon eine Meldung durch die Medien, die wollte ich auch schon mal ein paar Wochen vorher in einer von Sendungen irgendwie erwähnen, ist jetzt nochmal aufgetaucht. Da geht es um eine Firma, ich glaube, ich habe gerade irgendwie die Welt, glaube ich, gerade offen, da heißt sie wie Deutscher erzeugt mit Glaskugel Strom aus Mondlicht. Und das klingt natürlich schon sehr dramatisch. Da geht es im Prinzip, das ist jemand, der hat neue Methode für Sonnenkollektoren empfunden. Ja, also es ist im Prinzip jetzt nicht irgendwie so Photozellen oder sonst irgendwas, sondern es ist im Prinzip so eine große Glaskugel, sind irgendwie gefüllt mit einer Flüssigkeit und wirken wie eine Linse und die im Brennpunkt wird halt die Sonnenstrahlung verstärkt und da ist irgendwie eine Photovoltaikzelle drin und kriegst halt Energie raus. Also das ist nochmal relativ klassisch. Das ist einfach eine Methode, um halt irgendwie so Sonnenkollektoren effektiver zu machen. Mhm. Und in diesem ganzen, also das war glaube ich sogar so ein Crowdfunding-Projekt, was auch irgendwie mehrfach übergefundet worden ist. Und trotzdem eine doch schöne Sache, vor allem schaut auch irgendwie hübsch aus, kann man irgendwie so noch künstlerisch einsetzen, wenn du so schöne Glaskugeln irgendwie überall stehen hast. Aber in den Artikeln, die darüber geschrieben worden sind, hat man sich fast immer auf diesen Aspekt mit dem Mondlicht konzentriert, weil angeblich kann diese Glaskugel auch in der Nacht das Mondlicht sammeln und dann Strom erzeugen. Und dass man prinzipiell, okay, gut, der Mond hat Licht, wenn man da Vollmondnacht spazieren geht, dann oft auch recht viel, dann kriegt man irgendwie so richtig so einen Schattenwurf, einen scharfen, aber halt wird als Energie erschien es mir dann auch ein bisschen fragwürdig. Und es hat jetzt Markus Pössl, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja klar, mit dem habe ich 3 Sendungen über Albert Einstein schon mal gemacht.
Genau, also der ist
leider verschollen sind.
Ja, Astronom, ist fürs Haus der Astronomie verantwortlich, also Öffentlichkeitsarbeit, hat einen Blog bei den Psylogs und der hat eben vor kurzem einen Artikel drüber geschrieben, über diese Geschichte Mondlicht, Fotozellen und Small Data hieß der. Und hat eben gesagt, also er hat erstmal gesagt, dass er diese Kugelgeschichte durchaus eine interessante Sache ist. Aber halt natürlich, dass diese ganzen Geschichten vom Mondlicht vollkommener Unsinn sind. Der hat irgendwie gesagt, das ist im Prinzip, da muss man auch kein Wissenschaftler sein. Das könnten die Journalisten selbst auch irgendwie rauskriegen. Er hat das quasi den Artikel so ein bisschen so als Medienkritik geschrieben, also über den neuen Datenschirm und Journalismus mit Big Data und gemeint, dass da die Small Data oft halt ein bisschen verschütt geht, weil die Wissenschaftler nicht mehr in der Lage sind, die Wissenschaftsjournalisten nicht mehr in der Lage sind, so simple Abschätzungen zu machen. Und er hat gemeint, hier ist einfach so, die Sonne strahlt ungefähr 400.000 Mal mehr Energie ab als der Vollmond. Ja? Mhm. Und wie gesagt, das ist der Vollmond, da gibt es irgendwie noch Halbmond und Neumond und das Ding, was das ist schon der Maximum, das Maximum.
Halbmondenergie für unsere Esoterik.
Genau. Und das heißt, du hast halt irgendwie ein Verhältnis, selbst wenn die Solarzellen wesentlich besser wirken als davor, hast du halt immer noch irgendwie einen Unterschied von 1 zu 100.000 in der Energie. Das heißt, er hat das hier vorgerechnet, wenn ich das 2 Stunden pro Tag, ja, dann hast du schon 100-mal mehr Energie, als du in der Nacht durch den ganzen Vollmond bekommst. Das heißt, dass diese Vollmondenergie, das ist vielleicht irgendwie natürlich etwas, wo die Medien drauf ansprechen, weil irgendwie Energie durch Mondlicht klingt
ja, und ist halt so cool. Also schlank im Schlaf, ne? Ist halt genau, da. Man legt sich halt hin und morgens ist überall Strom und alles ist toll und Magie und
Heizung. Aber wie gesagt, das ist halt irgendwie von der Effizienz her ist das halt vollkommen irrelevant. Also dass diese ganzen Geschichten, die da sind, es hat sogar der Spiegel hier, also jetzt sieht auch den Spiegel, der irgendwie schreibt, durch Lichtenergie gewonnener Strom könnte damit auch nachts und wesentlich konstanter produziert werden. Also das.
Da haben wir das. Ah, das ist, da geht's, ja, okay, das ist so ein der Versuch, gegen dieses, naja, nachts scheint die Sonne nicht an zu argumentieren. Genau.
Aber wie gesagt, das ist halt, der Mond ist halt nicht die Sonne. Das ist halt, sonst wäre es nachts nicht dunkel. Und das
schönes Argument.
Und da gesagt, kriegst du halt, das da muss man sich werden. Da musst du halt wirklich, wenn du Solarzellen hättest, die so extrem effizient sind, dass du mit Mondlicht relevante Mengen an Energie rauskriegst, dann sind die am Tag noch so enorm viel effizienter, dass du die Nacht gar nicht mehr brauchst. Also das, wie gesagt, ist halt eine schöne Überschrift, aber dahinter steckt halt leider ziemlich wenig, obwohl es wirklich halt schön ist. Wäre halt cool, wirklich, wenn du halt in der Nacht auch mit Mondlicht Energie kriegen wirst. Die Esoteriker würden irgendwie vermutlich irgendwie voll lauter Freude irgendwie da, die könnten da irgendwie ihre Produkte noch viel besser verkaufen, wenn das so wäre, aber wissenschaftlich ist da halt wenig dran.
Bisschen schade fast schon, ne?
Ja, natürlich, weil irgendwann muss man das mit dem Strom in den Griff kriegen und von dem ganzen fossilen Kram wegkommen. Aber
das wollen wir auch nicht.
Ja, ja, klar, aber so nicht. Ja.
Genau. Also so nicht, Freunde. Noch ein Mythos. Digitale Demenz, schon mal gehört?
Vielleicht habe ich es vergessen.
Nee, aber ja. Nein, angeblich ist ja, wenn man digitale Medien extensiv nutzt, wird man doof, aggressiv und einsam.
Ach so.
Da gab es kürzlich von Manfred Spitzer so ein Buch.
Ja, genau, richtig, habe ich gehört. Ja, das Internet ist böse.
Das Internet ist böse Buch. Ja, genau. Ja. Ich habe es nicht gelesen, sondern nur die Berichterstattung darüber, also Sekundärliteratur über Spitzers Thesen. Und habe, als ich es gelesen habe, schon gedacht, du redest Scheiße, Alter. Das ist halt völliger Blödsinn.
Ja, aber das Internet ist ein Medium. Also das, je nachdem, genau, was man mit dem Medium anstellt, kommt da was raus. Das Fernsehen ist böse, die Zeitungen sind böse, das Radio ist böse. Wenn da böse Leute böse Sachen schreiben, ist es böse. Wenn nicht, dann nicht.
Ja, genau. Und die an der Uni Koblenz-Landau haben sich ein paar Medienpsychologen mal Spitzers Thesen angeguckt und gesagt, so, was behauptet der denn eigentlich? Und dann gucken wir jetzt mal, was hier los ist, und haben halt ein bisschen Metastudien betrieben, also Meta-Analysen betrieben. Haben sich angeguckt, wie sich denn digitale Medien auf die Aspekte Wohlbefinden, Übergewicht und Aggression auswirken.
Was ist eine Version von irgendwie, Leute im Internet sind alle aggressiv und fett, oder?
Fett, schlecht gelaunt und asozial.
Ja, so der Computer-Nerd halt, ja.
Genau, der Computer-Nerd, ne? Das ist halt so, passt halt auch wieder so schön, ja. Ne? Weil, ist halt, ja, deckt sich mit der Alltagserfahrung aller Menschen, weil die haben mindestens einmal so jemanden kennengelernt, ne?
Genau, ja.
Haben aber festgestellt, dass die Zusammenhänge schwach ausfallen. Also gibt halt überhaupt keinen Anlass dafür, dass man auf Manfred Spitzer hört, der sagt, man muss den Kindern das Internet wegnehmen. Ich weiß gar nicht, ob der das sagt. Das ist jetzt eine steile These, wilde Behauptung von mir. Mhm. Und im Hinblick auf das Lernen widerspricht die Studienlage sogar den Thesen der digitalen Demenz. Der größte, und das fand ich interessant, der größte Wissenszuwachs, den größten Wissenszuwachs haben sie gesehen, wenn Anleitungen face-to-face und computerbasiert stattfinden. Das heißt, wenn du irgendetwas lernst, das sowohl von Angesicht zu Angesicht, also mit einem richtigen Lehrer machst, als auch das Internet und digitale Medien benutzt, um dann hinterher dein Wissen und deine Erkenntnis zu vertiefen.
Ja, das wundert mich auch gar nicht.
Und also Achtung, jetzt kommt's. Mhm. Sie haben Wirkungsstudien sich angeguckt zum Lernen mit Computerspielen, die positive Ergebnisse gezeigt haben.
Ja, das wundert mich sehr überhaupt schön. Nicht, weil halt irgendwie ist halt ein Medium. Wenn man mit dem sehr, sehr, sehr vielseitiges und wirklich gut einsetzbares Medium und was auch die Kinder, die Jugendlichen durchaus anspricht. Also ich wundere mich nicht, wenn man da irgendwie vernünftige Sachen reinsteckt, dass da vernünftige Sachen rauskommen. Und wie gesagt, wenn man jetzt den ganzen Tag nur vom Computer sitzt und irgendwie, was weiß ich, Bild online liest und sonst irgendwas, dann wird man vermutlich nicht viel lernen.
Vielleicht ist es genau das, was Manfred Spitzers Kinder machen. Da sollte er mal seine Überziehung überdenken vielleicht.
Ja, genau.
Vielleicht hat er da verkackt. Interessant auch, sie haben dann noch einen Mythos, also so einen digitalen Mythos sich vorgenommen, nämlich den Mythos, dass durch das Verwenden von Navigationshilfen, also von hier, ne, TomTom und so, also Navis, dass dadurch die räumliche Orientierung verloren geht.
Ja, also topografische Orientierung. Das Gegenteil behaupten.
Es ist auch Unsinn. Also beziehungsweise ist es nicht Unsinn, sondern es gibt noch nicht mal Forschung darüber. Also es ist halt ein Mythos. Es gibt halt keine belastbare Forschung, aus der man irgendwelche Erkenntnisse diesbezüglich ableiten könnte.
Ja, ich fahre halt auch viel mit dem Fahrrad durch die Gegend. Also Fuß, dann auch immer, wenn ich irgendwo bin, wo ich noch nicht war, habe ich auch immer so Navi-Karten und so weiter. Und wenn ich irgendwie quasi meine reale Position irgendwie in der Welt dann mit irgendwie Karten abgleichen kann, dann fühle ich mich nachher sehr viel besser orientiert als vorher.
Mhm. Also ich habe schlechte Orientierung, von daher, also bei mir ist das Navi tatsächlich eine Hilfe, aber mein Orientierungssinn war vorher schon eine relative Katastrophe, also ernsthaft
auch an den
katastrophal. Weiß ich gar nicht.
Müssen wir mal ein schlechtes Orientierungsgen.
Mal recherchieren. Schlechtes Orientierungsgen, genau. Das auch gleichzeitig für mein Übergewicht verantwortlich ist. Genau. Und dafür, dass ich ständig alles vergesse.
Genau. Ja, apropos
Übergewicht?
Nein, ich habe apropos gesagt und dann überlegt, was ich sagen könnte.
Ach so.
Du hast vorhin irgendwas gesagt, was mich an eine Überleitung erinnert hätte, aber das bringt jetzt auch nichts mehr.
Wir müssen an unseren Überleitungen arbeiten. Oder wir machen halt einfach, kriegen jeder so ein kleines Glöckchen und das klingeln wir dann immer, wenn das nächste Thema kommt.
Genau, so wie beim Schach, Blitzschach. Oder? Genau. Jeder hat irgendwie, ja, egal. Die NASA sagt, dass die Welt untergeht. Hast du das mitbekommen?
Ja, in 5 Milliarden Jahren, oder wann ist das, ne?
Ja, das sowieso. Aber das sagt auch nicht die NASA, das sagen alle anderen. Nee, aber es ging um so eine Studie, die letzte Woche oder sowas durch die Gegend ging, wo eine NASA-Studie angeblich gezeigt hat, dass jede Zivilisation zwangsläufig nach ein paar hundert, so 1000 Jahren untergehen wird. Also jede Zivilisation ist zum Untergang verdammt und das hat eben die NASA jetzt offiziell nachgewiesen.
Wie hat die NASA das gemacht?
Ja, das hat irgendwie N24 und andere Medien und so weiter haben das irgendwie gebracht und natürlich die ganzen Freaks im Internet haben das natürlich begeistert aufgegriffen, dass jetzt endlich mal die NASA offiziell, was heißt ja immer, NASA sagt Weltuntergang vorher und das stimmt nie. Und jetzt haben sie endlich gedacht, ja, jetzt sagt sie es endlich mal vorher. Das Problem ist halt nur, dass sie es diesmal wieder nicht tut, obwohl es die ganzen Medien wiederholt haben. Das ist eine Studie von einem Herrn, Frau, weiß kann ich jetzt gar nicht sagen, Safa Motescharei, die mit Methoden, Werkzeugen gemacht, also die kommen von der University Maryland. Und das hieß Modeling Inequality and Use of Resources in the Collapse of Sustainability of Societies. Und die haben halt irgendwie da Werkzeuge, Methoden entwickelt, die NASA mal für irgendwas gemacht hat. Aber die NASA selbst hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Mhm. Also hat dann auch eine offizielle, auch genötigt gefühlt, die NASA selbst eine offizielle Aussage dazu zu machen, dass sie eben weder das damit was zu tun hat, noch das gefördert hat, noch die Ergebnisse, noch die Schlussfolgerung unterstützt. Weil
gibt's noch irgendwas, was man ablehnen kann? Wir haben auch nie mit einem von denen Bier getrunken.
Ja, außerdem sind sie fett und doof.
Genau.
Nee, also
und vergesslich.
Genau. Und da hat Thomas Grüter, wieder ein Blogger von den Psylocks, der auch einige Bücher über so Verschwörungstheorien und so weltuntergangsapokalyptische Vorstellungen geschrieben hat. Und Thomas Grüter hat eben diese Sache nochmal, diese Studie sich genau angesehen und hat gezeigt, dass es kein Wunder ist, dass die NASA sich da distanziert, weil diese Studie halt vollkommen, also jetzt nicht unbedingt falsch ist, aber halt nicht fähig ist, das zu sagen, was sie aussagen wollen. Also die kommt zu dem Schluss, diese Studie, dass halt irgendwie sie haben ein Modell gemacht von so einer Zivilisation und gezeigt in dem Modell, dass irgendwie wirtschaftliche Ungleichheit und ökologische Belastung zum Zusammenbruch führen können, was jetzt durchaus mal eine recht triviale Aussage ist. Mhm. Und auch, dass dieser Zusammenbruch vermieden werden kann, wenn die Bevölkerungszahl stabil ist und wenn die Ausbeutung der Natur nachhaltig ist und die Ressourcen gleichmäßig verteilt ist, was auch trivial ist. Ja. Aber die wollten das halt irgendwie mit diesen in ihren Modellen gezeigt haben und haben halt so ein ganz simples Räuber-Beute-Modell genommen, ja, so was man eh schon seit den 20er, 30er Jahren irgendwie kennt, mathematisch, dass man irgendwie, du hast halt irgendwie Raubtiere, du hast Beutetiere und wenn die Raubtiere zu viel Beutetiere fressen, dann haben sie nichts mehr und dann sterben die Raubtiere aus, die Beutetiere können sie wiederholen, dann gibt's mehr Beute, dann steigt die Zahl der Raubtiere wieder und so weiter. Das geht halt immer so auf und ab. Also das ist jetzt keine großartige neue Erkenntnis. Und die haben halt das umgesetzt auf eine Zivilisation, die haben halt jetzt quasi nicht Räuber und Beute genommen, sondern eben quasi Menschen und die Beute sind quasi die Vorräte, also die Ressourcen. Mhm. Ja, also wenn die Menschen ihre Ressourcen zu sehr aufbrauchen, dann haben die Menschen nichts mehr, sterben und dann gibt es wieder mehr Ressourcen und so weiter. Also das gleiche Modell. Und haben halt das so umgesetzt und dann haben sie dazu noch zwei neue Punkte gegeben, nämlich einmal etwas, was sie Reichtum genannt haben. Ja, also die Menschen können Ressourcen aufsparen, Vorräte aufbauen und die haben die Menschen in das gemeine Volk und die Elite aufgespalten. Mhm. Ja, also das gemeine Volk, das verbraucht Ressourcen und produziert Reichtum und die Elite produziert nichts, aber konsumiert nur. Mhm. Und dann haben sie halt irgendwie gezeigt, dass irgendwie, wenn es keine Elite gibt, dann stellt sich irgendwie ein Gleichgewicht ein. Logisch, das ist das alte Modell zwischen Räuber und Beute. Und wenn es die Elite gibt, dann, wenn die Elite zu gierig wird, bricht das System zusammen und so weiter. Also halt wie so schöne Thesen, die halt alle Verschwörungstheoretiker, New World Order Leute halt aufjubeln lassen. weil sie halt irgendwie wissenschaftlich nachgewiesen haben, dass die Elite irgendwie gestützt werden muss, damit die Welt wieder in Ordnung kommt.
Dabei begreifen diese ganzen Truther überhaupt nicht, dass sie selber Teil dieser Elite sind, genau. Ne? Dass das Ganze auf einen globalen Maßstab hochskaliert wird.
Ja. Ja. Jedenfalls schreibt Thomas Gute da eben, dass dieses Modell halt das, was das Modell aussagt, halt durchaus richtig ist im Rahmen des Modells selbst, aber nicht geeignet ist, irgendwie die Realität herzustellen. Mhm. Denn wenn die Elite, in der Realität gibt es ja diese Elite nicht, die einfach nur da sitzt, konsumiert und nichts tut. Also ja, vereinzelt mag es die geben, aber normalerweise ist es so, dass quasi die, was man halt irgendwie so als Elite ansieht, die machen ja trotzdem irgendwas. Ja, also es sind halt dann irgendwie die Politiker, die halt irgendwie das Gemeinwesen organisieren, noch nebenbei oder keine Ahnung, was die halt sonst noch so machen. Aber
ist das nicht eher so gemeint? Also ich würde es eher so verstehen, also ich würde es tatsächlich auf einer globalen Skala verstehen wollen. Und sagen, die Elite ist eigentlich das, was wir als Industrienationen beschreiben.
Das, ja, kannst du
die halt auch die so Ressourcen sehen, ja, tatsächlich verbrauchen, ohne hinreichend neue zur Verfügung zu stellen.
Die, richtig, aber auch auf diesem, das so kann man es auch sehen, aber auch auf diesem Maßstab ist ja nicht so, dass quasi, wenn wir jetzt uns als Elite ansehen, dass wir jetzt nichts machen. Also ich meine, wir schaffen ja trotzdem auch irgendwas. Wir schaffen vielleicht keine neuen Ressourcen, wir bauen jetzt nicht großartig irgendwelche Lebensmittel an, aber wir schaffen andere Dinge. Ja, also wir haben halt irgendwie, das ist der zweite Punkt, den Gute anspricht, dass man eben die ganzen technischen Neuerungen nicht berücksichtigt, was halt irgendwie, die Welt ist ja nicht irgendwie konstant mit irgendwie nur, wir sind ja keine Bauern mehr, die nur noch irgendwie Landwirtschaft betreiben und wenn halt irgendwie keine die Felder keine Nährstoffe mehr haben, dann aussterben, sondern wir haben ja noch jede Menge technische Innovationen und diese Auswirkungen von technischer Innovation sind im Modell nicht berücksichtigt für, wie die jetzt die Produktivität beeinflusst und dann eben den Reichtum, die Vorräte. Und da sind noch ein paar andere Sachen, Punkte drin, die Grütter da eben aufführt, dass es eben der Zeitraum nicht wirklich realistisch ist, der da gemacht wird, dass die Literatur, die da verwendet wird, auch nicht irgendwie aktuell ist und so weiter. Also wie gesagt, ist halt im Prinzip, die Studie ist halt wirklich, sagt halt absolut nichts über die reale Entwicklung einer Zivilisation aus. Mhm. Und insofern ist es nicht verwunderlich, wenn die NASA sich da distanziert, weil dann abgesehen davon, dass das halt das sowieso lächerlich ist, dass das irgendwie jetzt großartig irgendwie eine Studie ist, den Weltuntergang vorhersagt, den Kollaps der Zivilisation, hat halt die NASA damit auch nichts am Hut und will vermutlich auch mit so einer schlechten Studie nicht in Verbindung gebracht werden. Aber natürlich ist halt wieder so eine Geschichte, wenn die NASA sagt, dieses und jenes und wenn es dann noch so was Spektakuläres ist wie der Weltuntergang, dann ist es natürlich was die Medien erstmal gerne übernehmen, ohne da genauer nachzuschauen.
Hauptsache Getöse.
Genau.
Apropos Übergewicht, um die Überleitung von vorhin nochmal aufzugreifen, weil ich habe tatsächlich einen. Es gibt einen dritten Grund für Übergewicht bei Kindern.
Was sind die ersten zwei?
Die ersten zwei sind Schulabschluss und Haushaltseinkommen der Eltern. Haushaltseinkommen der Eltern und Schulabschluss scheinen zumindest, ich weiß nicht, ob sie es bedingen, aber geben Auskunft darüber, wie übergewichtig Kinder sind. Beziehungsweise übergewichtige Kinder sind oft die mit niedrigem Schulabschluss und mit geringem Haushaltseinkommen. Je niedriger das Haushaltseinkommen, niedriger der Schulabschluss ist, desto dicker sind die Kinder. Und es gibt einen weiteren Faktor und den haben sie jetzt in Leipzig, Leipziger Wissenschaftler haben rausgefunden. Ich muss mir diese Formulierung, Wissenschaftler haben rausgefunden, das muss ich mir mal angewöhnen. Leipziger Wissenschaftler haben herausgefunden, beziehungsweise von der Uniklinik Leipzig, die haben 3000 Kinder untersucht, und zwar während der Einschulungsuntersuchung in Leipzig. Haben dann Leipzig in 63 Ortsteile, also gibt 63 Ortsteile offensichtlich in Leipzig, die haben sie in vier Kategorien eingeteilt. Haben sich angeguckt, Anteil der Personen mit ihrem Schulabschluss, die Arbeitslosenquote, Haushaltseinkommen und haben festgestellt, dass in den benachteiligten Ortsteilen doppelt so viele übergewichtige Kinder leben wie in den privilegierten Ortsteilen.
Gut, das sind die drei Faktoren hängen da irgendwie alle zusammen. Das sind im Prinzip alles so.
Das ist das Problem.
Mhm. Also, wenn es jetzt irgendwie so populistisch sagen, wir halt irgendwie so Unterschichtsfaktoren.
Ja, das sind Unterschichtsfaktoren, ja, genau. Ja, das ist das, was man landläufig als Unterschicht bezeichnet, ja. Klar, wer kein Geld hat, wohnt in einer scheiß Gegend und isst billige Pizza.
Genau.
Ist ja so landläufig. Wobei das auch noch die Frage ist, ob es wirklich so ist. Aber anscheinend ne? Also es deutet zumindest viel darauf hin. So. Und vor allen Dingen wäre dann mal die Frage, wie ist es denn eigentlich, wenn ich mit einem hohen Haushaltseinkommen und einem hohen Bildungsabschluss in einem benachteiligten Stadtteil wohne? Wie gestaltet es sich dann?
Ja,
also die Untersuchung zu machen dürfte sehr schwierig werden.
Vermutlich, wo musst du die Daten irgendwo herbekommen? Das ist genau. Du hast ja doch irgendwie gerade bei so einer Schuluntersuchung hast du quasi einen Datenpunkt zu einer Zeit und sowas müsste man eigentlich auch irgendwie wirklich über Jahre hinweg schauen, auch wie dann irgendwie, ob sich das verändert oder sonst irgendwas. Weil wie gesagt, wenn das so wäre, dann müsste man auch irgendwie erwarten, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie, wenn es gibt ja auch Leute, die kommen irgendwie, die haben irgendwie ein geringes Haushaltseinkommen, aber kam dann trotzdem irgendwie einen hohen Bildungsabschluss und so. Also ob das irgendwie, wie sich das verändert irgendwie, ob das dann quasi wirklich, ob man das jetzt quasi, wenn ich jetzt sage, okay, wir sorgen dafür, dass die Kinder einen höheren Abschluss haben, ob die dann auch alle quasi jetzt dann dünner werden, simpel gesagt. Also ob man das beeinflussen kann über diese Faktoren, das ist die Frage.
Werfen wir Geld drauf und machen die Hausfassaden schön und reparieren die Infrastruktur, dann werden die Kinder dünner. Das müsste dann ja eigentlich so passieren. Ne? Aber ich finde es immerhin trotzdem bemerkenswert, das ist halt die Einschulungsuntersuchung. Da sind die, wie alt sind die denn da? 5 oder sowas. Und da schon so signifikante Gewichtsunterschiede festzustellen, das finde ich schon echt bemerkenswert.
Also, wenn man halt wirklich, wenn so kleine Kinder, ich meine, die sind ja wirklich so, die haben ja noch quasi, ich will das jetzt nicht irgendwie so naturromantisieren, aber die haben nicht Babysteck, aber die haben halt doch noch irgendwie ein bisschen so ein natürlicheres Verhältnis. Ich meine, die, wenn die halt Hunger haben, essen sie was, und wenn die keinen Hunger haben, essen sie nichts. Also die sind jetzt nicht so wie Erwachsene, und wir essen halt auch irgendwie, wenn uns langweilig ist, wenn es halt was gibt, ja, also wir essen nicht, wenn wir Hunger haben, sondern wenn es was gibt, essen wir es. Und wenn es was Tolles gibt, dann essen wir mehr davon oder sonst irgendwas. Also das heißt, kleines Kind sollte eigentlich nicht dick werden. Und wenn es trotzdem dick wird, dann muss das irgendwas, muss es mit dem Umfeld zu tun haben, damit wie die Eltern, was die Eltern dem Kind irgendwie zu essen geben und so weiter. Das heißt irgendwie, wenn ein kleines Kind dick ist, dann kann eigentlich nur das Umfeld irgendwie einen schlechten Einfluss haben.
Jetzt bist du wieder dran. Apropos Übergewicht.
Ja, apropos Übergewicht. Reden wir Übergewicht. Ich habe 20 Kilo abgenommen, aber das hat jetzt nichts mit Wissenschaft zu tun.
Das ist, wer hat das nicht?
Ja, ich überlege doch gerade, was ich jetzt noch sagen könnte. Meine Themen sind jetzt eigentlich schon fast zu Ende, die ich vorbereitet habe.
Ich habe noch einen zum Gewicht.
Ich habe nur noch zwei sehr schöne Fragen und einen besonders schönen Scheiß.
Ah ja, verstehe. Also ich habe noch zwei Dinge, die ich interessant fand. Das eine, das ist, hat auch was mit Gewicht zu tun. Und zwar das andere Ende der Skala, nämlich Unterernährung bei Kleinkindern in Entwicklungsländern. Die Uni Göttingen hat sich mal angeguckt, also es gibt ja so landläufig noch so einen Mythos eigentlich, es gibt ja den Mythos vom Trickle-Down-Effekt heißt das. Das heißt, wenn irgendwo bei einer, also oben an, bei einer Population oben, also bei der Elite, bei der Spitze der Population, ein Wohlstandszuwachs passiert, dann sickert das nach unten durch, dieser Wohlstandswachstum, auch bis runter in die unteren Schichten einer Gesellschaft. Und das heißt halt, Wirtschaftswachstum würde sich positiv auf die Unterernährung von Kleinkindern auswirken. Das heißt, wenn wir nur genügend Wirtschaftswachstum in Drittweltländer bringen, dann kriegen wir damit praktisch automatisch auf magische Weise auch die Unterernährung in den Griff. Da haben sie, die Göttinger haben sich mal angeguckt, wie das denn so aussieht, haben sich 121 Gesundheitsumfragen aus 21 Jahren aus 36 Ländern in Afrika, Asien, Lateinamerika und im Nahen Osten angeguckt und haben sich da angeguckt, Körpergröße, Gewicht bei einer 500.000 Kinder und haben halt geguckt, ob sich ein wachsendes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf nachhaltig oder merklich auf den Ernährungszustand von Kindern unter 3 Jahren auswirken würde. Und die Antwort lautet, nein. Wirtschaftswachstum macht unterernährte Kleinkinder nicht besser ernährt. Sie haben liefern auch 3 mögliche Erklärungen mit. Direkt Haushalte geben zusätzliches Einkommen nicht für bessere Ernährung aus. Wirtschaftswachstum ist ungleich verteilt. Und steigende Einkommen, und das finde ich eigentlich einen sehr interessanten Punkt, steigende Einkommen führen nicht automatisch zu besseren öffentlichen Investitionen, sanitäre Anlagen, Trinkwasser und sowas.
Ja, weil prinzipiell hätte ich schon plausibel gefunden, dass halt, wenn halt die Wirtschaft wächst und die Leute halt irgendwie mehr Arbeit haben, bessere Arbeit haben, mehr Geld verdienen, dass dann auch die Sozialisation insgesamt besser wird. Also
das hätte mich nicht überrascht, wenn es so wäre. Das ist halt das, was uns die Neoliberaler seit Jahrzehnten einbläuen, aber offensichtlich stimmt es nicht. Und das müsste man jetzt mal versuchen zu übertragen, auch auf vielleicht
Es kommt darauf an, ob quasi alle an dem Wirtschaftswachstum auch teilnehmen können.
Oder und das müssten wir übertragen auf die Erstweltländer und vielleicht mal gucken, ob die positiven Effekte, die uns erzählt werden seit Jahrzehnten, ob die denn in so einer Industriegesellschaft wie der Bundesrepublikanischen, mhm. ob die da vielleicht auch gar nicht eintreten. Das heißt ja auch okay. immer, naja, natürlich, wenn der Manager viel Geld verdient, das pflanzt sich ja nach unten fort.
Ja, also in Österreich, ich weiß nicht, ob jetzt ein Wahlspruch von der ÖVP war oder von der Partei oder ob von irgendeiner Wirtschaftskammer oder so, da gab es auf jeden Fall diesen Werbespruch, wie geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut.
Genau.
Das war mal irgendwie so plakatiert in Österreich lange Zeit. Und das habe ich auch immer, das war mir schon ein bisschen suspekt. Also mein Prinzip ist halt quasi, je besser ein Land dran ist, desto besser sind auch die Menschen dran. Das erscheint mir plausibel. Aber zu sagen, wenn es der Wirtschaft gut geht, dann muss es geht es den Menschen gut, das ist mir ein bisschen suspekt.
Ja, das ist auch tatsächlich so. Wenn es dem Land gut geht, geht es allen gut. Aber nur wenn, und da muss ich mal gucken, ob ich das noch finde. Ich habe mal in der SWR 2 Aula, das ist so eine Radiosendung, wo Wissenschaftler eine halbe Stunde ihr Thema referieren, jemand von der Uni in Darmstadt, TU Darmstadt, glaube ich war es, ich weiß es gar nicht mehr genau, also irgendwo in Hessen, gehört, der sagte, dass in einer Population, nein, dass es einer Population im Durchschnitt am besten geht, wenn die Extreme klein gehalten werden. Das heißt, wenn es minimalen Reichtum nur gibt, also wenn es nur ganz wenige Reiche und nur ganz wenige Arme gibt, geht es allen besser, obwohl natürlich die, denen es dann vorher möglicherweise irgendwie sehr gut ging, es ein bisschen schlechter geht.
Da gibt's einen tollen TED-Talk von diesem Hans Rosling, glaube ich. Der hat das da wirklich mit seinen Daten da auch auf schön demonstriert, dass es eben wirklich so ist. Also dort, wo halt die Extreme nicht zu weit auseinander liegen, da ist das Land am besten dran.
Ja. Das würde ich gerne mal, diesen Trickle-Down-Effekt, den würde ich gerne mal untersucht sehen für Industriegesellschaften, den erzählt wird. Natürlich geht es dem Harzer auch besser, wenn es den Besserverdienern besser geht. Weil ich bestreite das zumindest ansatzweise.
Ja, also ist natürlich jetzt nicht so.
Ich bestreite das auch komplett, also nicht nur ansatzweise.
Gerade wenn jetzt von Harz redet, Harz ist ja quasi ein Gesetz. Also er sagt, ein Gesetz, dem darf so gut gehen. Das ist ja per Gesetz vorgeschrieben, wie gut es jemanden gehen darf, der Hartz IV bekommt. Ja. Und da kann die Wirtschaft noch so viel verdienen, wenn das Gesetz nicht geändert wird, kann es dem Hartz IV-Empfänger nicht besser gehen, als das Gesetz vorschreibt.
Die Geringverdiener, die durch die Harz-Gesetzgebung ja überhaupt erst in diese missliche Lage gekommen sind, Geringverdiener zu sein, bei denen kommt der Trickle-Down-Effekt ja auch nicht an. Ne? Und das letzte Ding, was mir aufgefallen ist, was ich total faszinierend finde, ist, am KIT, am Karlsruher Institut für Technologie, haben sie selbstheilende Kunststoffe entwickelt.
Ui, waren sie krank?
weiß nicht, die haben eben was gebastelt, also ich hab jetzt, ne, das ist jetzt so weit draußen, dass ich noch nicht mal im Ansatz verstehe, was die gebastelt haben könnten. Die haben halt irgendwie es geschafft, in Kunststoffe irgendetwas einzubringen, dass sie durch Hitze, Licht oder durch eine Chemikalie bei Temperaturen zwischen 50 und 120 Grad Schäden im Kunststoff wieder ausheilen lässt. Und das hat keine Auswirkungen auf die Zähigkeit des Kunststoffs. Mhm. Und du kannst es wir haben geschrieben, die selbstheilenden Eigenschaften lassen sich auf eine große Bandbreite der bekannten Kunststoffe übertragen. Das heißt, du könntest vielleicht eine Kabelummantelung bauen, die, wenn sie gebrochen ist, du nur einfach zusammenhältst und da vielleicht mal mit einem UV-Lämpchen drauf strahlst oder so und das Ding fügt sich wieder zusammen. Das fände ich schon klasse.
Also ich habe mal was über selbstheilenden Beton irgendwo gelesen. Das ist halt irgendwie so, auch so, wenn du irgendwie einen Beton hast, der Risse hat, der sich dann irgendwie wieder selbst schließt. Aber klar, das ist irgendwie schon, diese ganze Materialwissenschaft, das ist auch ein Thema, wo ich irgendwie absolut überhaupt keine Ahnung habe. Also das ist wahnsinnig interessant, Aber es ist halt, wenn du halt irgendwie Kunststoffe, obwohl wir auch langfristig ja irgendwie auch nicht von den Kunststoffen weg müssen, weil das ist ja auch irgendwie alles Erdölkram. Aber es ist, wenn das irgendwie richtig, wenn du hast ja irgendwie so gerade dieser ganze Kunststoffkram, der wird ja ständig kaputt. Also wenn du dann irgendwie den, ist halt die Frage, sind wir bei der Verschwörungstheorien, ob du quasi die Industrie mit der geplanten, wie heißt das, wo die Dinger geplant kaputt gehen?
Angeblich geplant kaputt gehen.
Ja. Ist ja eine Verschwörungstheorie.
Geplante Obsoleszenz.
Genau. Ob die das dann quasi zulassen, dass die sich dann so leicht reparieren lassen. Ja, also ob dann die Elite das zulässt, dass wir so leicht reparierbare Sachen kriegen.
Du meinst die Reptiloiden,
genau,
die uns ja eigentlich regieren.
Genau. Ja. Wir haben gar nicht über die großen, das wollte ich mal am Anfang sagen, wir haben gar nicht über diese großen, drei großen neuen Entdeckungen der letzten zwei Wochen gesprochen, weil in der Astronomie waren ja jetzt mal drei angekündigt. Achso,
ich dachte, du meintest das mit der Nase.
Nee, was?
Die Nase, also haben sie auch jetzt irgendwie rausgefunden, das war in so vielen Medien und Zeitungen und sonst wie, dass ich es einfach ignoriert habe. Echt? Dass die Nase scheint das am besten ausgeprägte Sinnesorgan zu sein. Also der best ausgeprägte Sinn oder der detailreichste Sinn des Menschen scheint die Nase zu sein. Aber mehr weiß
nicht.
Ich jetzt
also auch nicht. Ich kann nicht gut riechen. Aber nee, ich meinte die Geschichte, das war ja vor zwei Wochen irgendwo, wo sie die NASA kündigt ja die große Entdeckung an und dann letzte Woche irgendwie die ESO kündigt eine große Entdeckung an.
Ach, haben wir da noch gar nicht drüber gesprochen? Ich dachte, wir hätten da längst
drüber geredet. Nee, das haben wir nicht. Also, das war halt von den zwei, die große Entdeckung, also mit der Inflation, die war wirklich groß. Also das wird noch Nobelpreise geben. Ja? Die anderen beiden Geschichten, das sind, ja, die waren interessant, mit diesem Asteroid mit Ringen und dem Asteroid ganz weit draußen.
Meinst, Sie haben Asteroiden mit Ringen gefunden?
Ja, das war eben von der Entdeckung. Die haben halt einen Asteroid, das ist so ein Zentaure, also so eine Asteroidengruppe, die sich zwischen den Bahnen von Neptun und Jupiter befindet. Mhm. So eine Art, sind sie auf instabilen Bahnen. Das heißt, die werden halt von den Störungen dieser großen Planeten immer wieder verändert. Das heißt, die werden halt so quasi so wie Billiard-mäßig hin und her geschubst zwischen den Planeten und irgendwann landen die dann halt dann irgendwie auf der Sonne oder aus dem Sonnensystem raus oder auf den Planeten. Also es ist eine Population von Asteroiden, die halt nur ein paar hunderttausend Millionen Jahre lang lebt und dann verschwindet und bitte immer wieder nachgeliefert von weiter draußen. Ja. Und bei einem diesen Zentauren haben sie jetzt, die haben sich Sternbedeckungen angeschaut. Das heißt, wenn man weiß, von uns aus gesehen, zieht so ein Asteroid genau vor einem Stern vorbei, dann ist das was die Astronomen recht gerne beobachten, weil da können sie dann genau feststellen, wie groß das Ding ist. Das kann man normalerweise, du kannst die Asteroiden ja nicht direkt beobachten von der Erde aus. Das ist nur ein Lichtpunkt. Du kannst halt nur über Modelle aus der Helligkeit auf die Größe rückschließen, was nicht wirklich so ist, nicht extrem genau. Also es ist halbwegs genau, aber nicht wirklich extrem. Wenn ich jetzt aber sehe, wie der vom Stern vorbeigeht und weiß, okay, jetzt ist der Stern weg, dann ist er drei Sekunden dunkel, dann ist er wieder da, dann weiß ich, okay, der ist jetzt genauso breit. Mhm. Und deswegen wird sowas gerne beobachtet. Und die haben das gemacht, das waren brasilianische Wissenschaftler und haben gesehen, okay, die Bedeckung war da, aber der ist auch vorher kurz und nachher nochmal kurz dunkel geworden. Und ja, das hieß eben, das Ding war von einem Ring umgeben und da ist halt zuerst der Ring den Stern bedeckt, dann war wieder frei, dann kam der Asteroid, dann war wieder frei, dann kam die andere Seite vom Ring und dann war es vorbei. Das heißt, die haben halt herausgefunden, dass eben nicht nur diese großen vier Gasplaneten, wir wissen ja, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun haben Ringe, sondern der Mars hat vielleicht Ringe, das wissen wir noch nicht, wenn dann höchstens solche, die man ganz schwach sehen kann. Aber wir wissen jetzt eben auch, es gibt jetzt eben auch noch einen fünften Körper, nämlich diesen Asteroid Corriclo, glaube ich, hieß der eben auch Ringe hat. Und wo die herkommen, weiß man auch nicht so genau. Die Leute vermuten, dass das eine Kollision mit einem anderen Asteroiden war, der halt ein Zeug hingeschmissen hat in die Umlaufbahn zu dem Asteroiden. Ja. Und das ist eine ziemlich coole Entdeckung.
In der Tat, ja.
Also damit ist auch die Frage beantwortet, die du letztens mit Tobi diskutiert hast, ob man irgendwie in der Umlaufbahn um den Mond sein kann und so weiter. Wenn du dich erinnerst?
Ja, ja.
Da ist natürlich, also du kannst
um alles in der Umlaufbahn sein.
Genau, kannst irgendwie, wenn du im Weltall bist, kann ich in der Umlaufbahn um dich sein, wenn wir wollten. Stimmt. Aber selbst da ist
kann da bitte mal jemand irgendwie so einen Zeichentrickfilm oder überhaupt so irgendwas machen, also dass wir genau, dass wir beiden Massen uns anziehen und umeinander kreisen.
Du schaust, du bist ein bisschen schwerer als ich. Genau. Das heißt, ich würde dann wissen, ja,
ich bin die
so,
Mitte des Universums.
Ja, wir sind ein bisschen auseinander. Also vermutlich, ja, wir würden, müssen wir jetzt ausrechnen, ich glaube, der Massenmittelpunkt wird vermutlich zwischen uns liegen, aber näher bei dir. Ich glaube, der liegt nicht in dir, sondern würde irgendwo bei dir.
Bei
liegen
mir,
und,
genau.
Und das, du würdest quasi ein bisschen größer wackeln und ich würde halt irgendwie
sehr
um mich
schon. So. Ja. Wir brauchen da dringend eine Illustration für, falls das irgendjemand hört, der
ist. Das kann man sich auch irgendwo mit welchen müssen zu Programmen simulieren, irgendwie sowas, was da alles gibt.
Ja, aber dann sieht es nicht so aus, als würden wir da rumschweben.
Ja, stimmt.
Ja, also das mit der Inflation musst du dann noch erklären. Ich dachte, ich hatte irgendwie das Gefühl, als hätten wir das längst besprochen.
Ja, also das ist sowieso ein langes Thema, Inflation. Ich mache mal ein bisschen Werbung. Ja.
Wir machen erst den Scheiß der Woche und dann praktisch als Hidden Track machen wir die Inflation noch hinten
rein. Genau. Okay, gut, machen wir das so.
Aber die Werbung erst.
Die Werbung passt zur Inflation.
Ach so, nee, dann halt der Scheiß der Woche. Du sagst, du hättest einen schönen Scheiß, lass mich raten. Ja. Antibiotika?
Nein.
Nicht? Okay.
Nein, ich habe einen anderen Scheiß. Weißt du, wie man Christen zählt?
Wie man Christen zählt?
Ja.
Nö, also die Kirche macht es halt immer, indem sie behauptet, dass alle, die Kirchensteuer zahlen, Christen seien. Aber das ist die einzige Zählweise, die mir bekannt ist.
Nee, es geht um Österreich. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. In Österreich hängen in den Klassenzimmern der Schulen Kreuze. Mhm. Und das wird schon seit Ewigkeiten diskutiert, ob die jetzt hängen sollen oder nicht. So meiner Meinung nach ist das vollkommen absurd. Ich meine, die haben da nichts zu suchen. Das ist eine öffentliche Schule. Da brauchen die nicht hängen. Aber es gibt ein Gesetz in Österreich, dass in Schulen mit mehr als 50% christlicher Kinder, was an sich schon ein absoluter Begriff ist, aber mit mehr als 50% Christen, dann müssen dort Kreuze hängen. Natürlich die Frage, wie zählt man jetzt die christlichen Kinder in der Schule? Und normal würde ich sagen, okay, man guckt nach, welche Christen sind. Aber der Wiener Stadtschulrat hat das offiziell bekannt gegeben, nämlich man nimmt alle Schüler und zieht davon die Juden, Muslime, Buddhisten, Hindus, Alt, Aleviten und Schüler ohne Bekenntnis ab. Und dann bekommt man die Christen.
Ah ja. Und was ist jetzt, wenn davon einer nicht Christ, sondern irgendwie einer abstrusen Naturreligion
anhängt? Dann ist er trotzdem Christ.
Ah, okay. Zwangschristianisierung sozusagen.
Irgendwie sowas. Ja, und selbst wenn jetzt dann nicht 50% sind, dann gibt es noch diese Regelung, dass halt, dann darf die Schule trotzdem ein Kreuz aufhängen, weil es ein Symbol abendländischer Geschichte ist.
Ja, das ist der Halbmond auch.
Ja, aber das darf nicht gehen. Natürlich, ja,
das geht wo nicht. Wo kommen wir denn da hin, wenn der Muselmann hier jetzt auch noch Ansprüche stellt? Ne?
Genau. Ich habe da mal einen schönen Artikel geschrieben bei mir im Blog. Da ging es irgendwie, ich glaube, der hieß Der Sozialismus ist für das Auge unsichtbar, hieß der Artikel, den ich geschrieben habe. Da habe ich so eine Pressemitteilung genommen von irgendwie evangelischen Pressedienst oder wie die heißt, keine Ahnung. Da ging es irgendwie um so einen Artikel, wo sich irgendwie diverse Bischöfe und Kirchenvertreter beschwert haben, dass zu wenig christlich-religiöse Kinderbücher produziert werden, gefördert werden, in den Schulen gelesen werden und so weiter. Und ich habe diese Meldung genommen, habe die quasi kopiert und habe immer dann, wenn von Religion und Christentum die Rede war, habe ich halt irgendwie von Kommunismus und Sozialismus geredet. Sehr schön. Weil irgendwie das hat genauso, das Sozialismus hat unsere Welt genauso geprägt wie die Kirche hat unsere Welt genauso geprägt. Und es heißt ja immer, die Leute sagen immer, ja, die Kinder müssen irgendwie das Christentum verstehen, damit sie die Welt verstehen können. Wenn du so sagst, müssen die also den Sozialismus verstehen können, weil der ist genauso wichtig gewesen für die Entwicklung unserer Welt. Und habe dann irgendwie so geschrieben halt irgendwie, aber so fiktive Kinderbücher irgendwie, wo halt in den kleinen Kindern der Sozialismus nahegebracht wird und dann haben sich die sozialistischen Politiker und Vertreter der Vereine beschwert, dass zu wenig Sozialismus irgendwie gelehrt wird in den Kindergärten und Schulen. Und wenn du das so machst, dann siehst du halt, wie absurd das Ganze ist, dass halt irgendwie da eine Weltanschauung für sich
reklamiert, nimmt, genau die richtige zu sein oder die zu sein,
ja wurscht, die gelehrt sind und welche. Ne? Ja, die können ruhig reklamieren, dass sie die richtige sind, das dürfen sie ja machen. Es geht halt um die Frage, dass die halt irgendwie für sich in Anspruch nehmen, jetzt speziell behandelt und staatlich unterstützt und gelehrt zu werden. Ich meine, stell dir vor, was hier in Deutschland oder Österreich genauso los wäre, wenn irgendwo herauskommt, dass im Kindergarten so und so die Kinder irgendwie sozialistische Arbeitslieder singen, rote Fahnen basteln und irgendwie das Leben von Karl Marx oder sowas theatermäßig nachspielen. die CDU-Politiker würden wahrscheinlich irgendwie einen Herzinfarkt kriegen, vor lauter Aufregung und wüssten, was tun sollen. Also das wäre der Skandal schlechthin alles und Drama und sonst irgendwas. Aber wenn die Kinder irgendwo halt irgendwie kirchliche Lieder singen und Kreuze basteln und sonst irgendwas, das ist vollkommen normal. Da sagt keiner was. Das wird auch noch gefördert und gewünscht. Obwohl es, wie gesagt, überhaupt keinen Grund gibt, jetzt gerade diese eine Weltanschauung irgendwie anders zu behandeln als andere. Und insofern, wie gesagt, ist die Frage, ob jetzt irgendwie wann jetzt irgendwo ein Kreuz irgendwo hängen darf, ist ja vollkommen absurd. Kreuze weg, alle religiösen Symbole weg aus den Schulen und fertig. Dann ist das Problem erledigt. Die Kirchen sollen halt irgendwie, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn irgendjemand jetzt irgendwie in der Kirche angehört oder sonst irgendwas. Das ist ja, sollen alle machen, wie sie es wollen. Aber das hat halt nicht vom Staat unterstützt zu werden, das Ganze. Genau. Der Staat sollte halt irgendwie halt neutral sein. Aber das ist auch wieder, da hat mal der.
Das schafft der Staat halt nicht, weil das Christentum einfach viel zu prägend, auch historisch viel zu prägend für die Staatsgeschäfte ist und auch heute noch viel zu viel Einfluss hat. Also das kommt halt nicht raus. Diese Neutralität, die kriegst du nicht hin.
Und vor allem der ehemalige Vizekanzler in Österreich, Bröll, hat mal gesagt, da ging es auch wieder um, es war vor ein paar Jahren, da ging es die Frage, ob jetzt irgendwie Kreuze auf- oder abgehängt werden sollen. Und er hat gesagt, es müssen Kreuze hängen, weil wenn die Kreuze nicht da hängen würden, wäre das Propaganda, Werbung für den Atheismus und würde der Religionsfreiheit widersprechen. Das heißt, um die Religionsfreiheit zu wahren, müssen Kreuze gehängt werden, damit der Atheismus nicht propagiert wird.
Was für ein Schwachsinn.
Ja, aber
das sagen Politiker und die werden dann halt, Politiker sagen ja oft solchen Schwachsinn. Und was mich immer so irritiert in solchen Fällen ist, dass dann nicht die versammelte Journalistenriege, die da möglicherweise auf so einer Pressekonferenz sitzt, sich kaputt lacht. Weil eigentlich müssten die sich doch kaputt lachen darüber und das nicht hinterher noch in irgendeine Zeitung schreiben, sondern einfach auslachen. Also wer Quatsch redet, der wird ausgelacht.
Ja, ich habe sowas gestern, ich habe gestern in der OTZ, in der Ostthüringer Zeitung, habe ich gelesen, Interview mit Lieberknecht, unserer Ministerpräsidentin, die hat auch gesagt, die war ja auch Pastorin früher, sind wir mit einem Pastor oder sowas verheiratet, glaube ich, und die hat auch gesagt, sie ist zuerst Christin und dann erst Politikerin. Mhm. Ja, und wenn du solche Politiker halt hast, die halt irgendwie quasi dann kommt halt auch so eine Welt raus, die halt, wo halt Staat und Religion nicht getrennt sind voneinander. wie gesagt, Religion ist halt Religion, soll jeder machen, wie er will. Es soll, der Staat soll sich raushalten. Das ist, was mich ärgert, dass der Staat der Religion und vor allem einer speziellen Religion eine Sonderstellung einräumt. Ja, wenn jetzt irgendwie, wenn das irgendwie an jeder Schulwand irgendwie eine ganze Wand voll mit irgendwelchen religiösen Symbolen hängt, meinetwegen.
Das wäre ja noch cool. Also es hätte ja dann sogar noch einen Erkenntniswert.
Genau.
Also, weil das Kreuz, das da hängt, das nutzt halt überhaupt nichts, außer dass es Christentum propagandiert.
Genau.
Propagandiert.
Wie halt Religionsunterricht. Ja, das ist irgendwie, das ist auch kein Problem damit, wenn du halt irgendwie so Ethikunterricht hast, wo halt irgendwie alle Religionen vorgestellt werden, Philosophien, ja. Weltanschauungen und so weiter. Ist halt kein Problem. Das sowas, hier in Thüringen gibt es das ja auch glücklicherweise. Da gibt es ja verpflichtend Ethikunterricht für alle. Mhm. Und wer halt dann Religionsunterricht haben will, der macht es halt irgendwann später nachmittags oder sonst irgendwie.
Ah ja, so
ist das halt irgendwie, gut. Das ist halt auch wieder in der Schule und so weiter mit staatlich ausgebildeten Gefährten. Religionslehre.
Das finde ich wieder problematisch.
Also wenn die Kirchen, wenn die Religionsunterricht machen wollen, dann sollen die sich halt irgendwie Religionsakademien bauen, sollen da auf eigene
Kosten Lehrer ausbilden.
Unsere Muslime
machen es doch genauso. Unsere Muslime, es gibt auch Koranschulen, die werden halt von unseren Muslimen selbst betrieben und das können unsere Christen doch eigentlich genauso machen. Also ich sehe da überhaupt kein Problem drin.
Also man soll die Religionsfreiheit durchaus, soll auf jeden Fall akzeptiert und respektiert werden. Die Religionen sollen machen dürfen, was sie wollen, sofern es halt irgendwie den restlichen Gesetzen nicht widerspricht. Aber der Staat soll sich halt nicht irgendwie eine Religion rausgreifen und die jetzt irgendwie speziell unterstützen und fördern. Und dann kommt halt irgendwie sowas Absurdes raus wie diese Anleitung zum Christenziel in Österreich.
Ich wollte mich diese Sendung, ich habe das schon die ganze Zeit auf der Karte stehen, wollte ich mich über Tierheilpraktiker amüsieren. So in meinem Scheiß. Jetzt ist aber was dazwischen gekommen und zwar, ich habe nur die Überschrift gelesen und die hat mir eigentlich schon gereicht, um wirklich ein schallendes Gelächter auszubringen. Ich glaub, gestern oder vorgestern kam diese Meldung. Homeopathy Company recalls products because they might contain antibiotics.
Ja, das hat mir auch die 10 Leute geschickt, glaube ich, die Meldung, ja.
Wie? Ich meine, das ist doch, also nach so einer Meldung, ja, also Homöopathiefirma ruft ein Produkt vom Markt zurück, weil tatsächlich Arzneimittel drin sein könnten. Also spätestens nach so einer Meldung muss doch jeder nicht komplett denkfaule Mensch anfangen, diesen Quatsch nicht mehr zu benutzen. Aber das fand ich, da habe ich doch sehr gelacht. Also da hat sogar unsere gesamte Redaktion gelacht, inklusive der Kollegin, also ich habe eine Kollegin, die ist hochhypochondrisch und glaubt an jeden Scheiß, rennt doch ständig zu Osteopathen und packt sich Homöopathie-Zeugs in die Nase, wenn sie Schnupfen hat und wundert sich, dass sie immer noch Schnupfen hat und sowas. Selbst die hat sich kaputt lachen müssen, weil die immerhin so viel Einsicht in ihren Wahn hat, dass sie sagt, ja, ich weiß, ich bin verrückt, ich kann da aber auch nicht raus. Also die putzt auch immer erstmal den Tisch, bevor sie anfängt zu arbeiten und so. Das ist ganz
nett eigentlich. Vielleicht habt ihr so einen Saustall bei euch, was weiß man.
Nee, die ist so.
Weißt du, es gab ja auch mal, das habe ich auch mal irgendwann vor Ewigkeiten bei mir im Blog geschrieben, weiß ich gar nicht mehr. Es gab mal so eine in England so eine Anhörung, wo es auch irgendwie um irgendwelche Geschichten wegen Homöopathie ging und da hatten sie die Präsidentin der homöopathischen irgendwas oder sowas da eingeladen und die wurde halt da vom Parlament angehört und musste irgendwas erzählen über Homöopathie und wurde dann gefragt von diesem Vorsitzenden, ob sie denn eine Möglichkeit hat, also wie die verschiedenen, da ging es glaube ich auch irgendwie, wie man die homöopathischen Mittel jetzt irgendwie einschätzt, ob die jetzt irgendwie gefährlich sind und wie die verkauft werden dürfen. Der hat gefragt, welche Möglichkeiten sie hat, zwischen den einzelnen homöopathischen Mitteln zu unterscheiden. Mhm. Kann man das Protokoll noch nachlesen, das ist ein schönes Gespräch, wo er am Schluss sie dann wirklich zugeben muss, die einzige Möglichkeit, die einzelnen homöopathischen Mittel zu unterscheiden, ist das Etikett, das draußen klebt. Das ist die einzige Möglichkeit, die sie hat, um die einzelnen Mittel tatsächlich voneinander zu unterscheiden.
Das sind solche Scharlatane, das ist wirklich unglaublich, ey. Mann. Apropos Übergewicht, kommen wir zur Inflation. du hast gesagt, wir haben noch eine Hörerfrage. Ich habe auch die letzte Hörerfrage zur letzten Sendung fand ich nochmal ganz interessant.
Da ging es um
Space Exploration so Cyborgs im Weltraum.
Die habe ich gar nicht
mitbekommen. Habe ich die
übersehen?
Kann gut sein.
Muss man dann noch irgendwie extra schicken oder sowas?
Ja, dann bequatschen wir die nächste Sendung. Ja. Die ist wirklich sehr schön.
Ja. Wir können ja nicht mehr die Hörerfragen, die ich habe, die zwei, die sind auch ein bisschen länger drüber reden. Vielleicht können wir die alle auf nächste Sendung verschieben. Dann machen wir bis nächste Sendung ein bisschen, da ging es um Rudolf Steiner und Gravitation.
Das wird auch Rudolf Steiner lustig. Und Gravitation.
Ja, da können wir die nächste, machen wir so einen längeren Block Hörerfragen in der nächsten Sendung.
Ja, so machen wir das. Alles klar.
Okay. Dann erzähle ich jetzt was von der Inflation.
Ja, mach mal.
Ja, also zuerst die Werbung. Mein Podcast, die Sternengeschichten, habe ich in der Folge, die heute Vormittag veröffentlicht worden ist. Habe ich noch gar nicht im Feed freigeschaltet, fällt mir ein. Muss ich gleich noch machen. Also die Folge von heute und die Folge von letzter Woche, die beschäftigen sich genau mit dieser Inflationsgeschichte. Das ist eine dreiteilige Serie, wo dann die nächste Folge dann nächste Woche kommt, aber da kann man das dann nochmal in Ruhe nachhören, wenn es jetzt irgendwie zu konfus werden sollte. Mhm. Die Geschichte mit der Inflation, die ist ziemlich cool. Normalerweise wurde da ja in den Medien ist es ja sehr oft entweder auf Urknall bewiesen oder Gravitationswellen bewiesen, reduziert worden, was beides Aspekte dieser Geschichte sind, aber nicht die eigentliche Geschichte. Also es geht nicht darum, dass jetzt Wissenschaftler nachgewiesen haben, dass der Urknall stattgefunden hat. Das hat man schon lange vorher gewusst. Also die Geschichte beim Urknall ist im Prinzip der erste Beobachtungsnachweis, ist schon in den 60er Jahren gekommen und danach noch viele andere. Also wir wissen, dass das Universum eben früher sehr viel kleiner war als heute, dass es aus einem sehr, sehr kleinen Punkt entstanden ist, sich ausgedehnt, seitdem ausdehnt. Also das ist, was jetzt das Urknallmodell ganz simpel gesagt, und dass das so war, das ist schon lange bekannt. Die Inflation, das ist eine Phase, also ein Steinchen in dem Modell, das stellt so ein Lego-Häuschen vor, und wir wissen, dass das Lego-Haus da ist und diese Form hat, aber wir wissen jetzt nicht irgendwie, welche Form und welche Farbe die Steinchen in der untersten Reihe haben. Ja, sonst können irgendwie verschiedene sein. Und das ist halt diese Inflationsphase. Da geht darum, dass...
Wie lange hat die gedauert? Ja, weil das heißt ja immer, das ging total schnell.
Ja, das ist einer von den Zeiträumen, die du von diesen Zahlen, wo du wirklich keine Möglichkeit hast, die anschaulich zu machen. Irgendwie von 10 hoch minus 52 Sekunden bis 10 hoch minus 32 Sekunden.
Das sind wie viele Sekunden?
Ja, keine Ahnung, keine Sekunden, ja. Das ist halt 10 hoch minus 52 ist von 0, ist von 0,000, so 52 Nullen 1 bis 0,000 30 Sekunden 1.
Ja,
so
von keiner Größe, also von Punkt. Auf welche Größe?
Ja, also keine Größe Punkt, das ist auch, das mit Punkt ist quasi, dass den Punkt gab es nicht. Also was genau an diesem Punkt war, wissen wir nicht, darum sagen wir halt Punkt, aber es ist nicht, dass das Universum wirklich als Punkt angefangen hat. Aber aus praktischen Maßstäben, ja, also wirklich halt Punkt. Von unvorstellbar winzig bis, das sind die Modelle auch noch, verschiedene Modelle, weiß man nicht genau, aber halt bis Fußball groß, noch größer, aber halt im Prinzip verglichen mit absolut winzig zu absolut riesig. Ja. Also das ist auch wieder was, das ist eine Zahl, die man sich halt einfach, wo halt irgendwie, keine Ahnung, ein Atomkern auf die Größe des Universums aufgeblasen wird oder irgendwie sowas. Ja. Also wirklich halt in unvorstellbar kurzer Zeit hat sich das Universum unvorstellbar weit ausgedehnt. Mhm. Mehr kann man das eigentlich nicht beschreiben. Und das ist die Inflationsphase. Die ist in den 80er Jahren von Alan Guss hieß dieser Wissenschaftler, der sich das nicht ausgedacht hat, der ist darauf gestoßen. Wie das genau passiert ist, dass er darauf gestoßen ist, das habe ich dann in meinem Podcast erzählt. Da geht es um Higgs-Felder, unterkühlte Higgs-Felder und die große Vereinheitlichung von Kräften und so weiter. Also die Vorgänge, die wirklich im aller unmittelbarsten Bruchteil nach dem Urknall stattgefunden haben, die haben dazu geführt, dass diese Inflation stattgefunden hat. Und das hat die Theorie hat das ergeben, andererseits hat es auch ein paar Probleme gelöst, die man bisher hatte, weil eben das paar Beobachtungen haben nicht ganz zusammengestimmt mit dem, was man gesehen hat. Und diese Inflationsphase hätte diese Beobachtungen eben, hat diese Probleme gelöst. Das heißt, das Inflationsmodell war eben seit den 80er Jahren ein wirklich wichtiger Bestandteil des kompletten Urknallmodells, aber halt etwas, was man nicht wirklich durch Beobachtungen nachweisen konnte. Also man hat auch nicht, zumindest anfangs nicht wirklich große Hoffnung gehabt, jetzt irgendwie herauszufinden können durch Beobachtungen, was eben so unmittelbar nach dem Urknall stattgefunden hat. Denn das Einzige, was wir können ja nur im Prinzip Licht anschauen. Ja. Und das früheste Licht, das wir bekommen vom Universum, das ist eben 400.000 Jahre nach dem Urknall entstanden. Das war das erste Mal, wo das Licht sich ausgebreitet hat. Also quasi im Prinzip das erste Licht überhaupt, was da ist. Und das ist 400.000 Jahre nachher aufgetreten. Das heißt doch schon, da war das Universum schon ganz anders. Und das war das Problem, dass wir halt zwar bis 400.000 Jahre nach dem Urknall gucken konnten, aber nicht weiter zurück. Und was die jetzt gemacht haben, ist eben wirklich eine ziemlich faszinierende Sache. Die haben halt sich genau überlegt, wie der Urknall, die Inflationsphase, die Materie, die vorhanden war, beeinflusst haben. Und dann sich überlegt, wie diese Materie, die beeinflusst worden ist, die Verteilung der Materie, die Ausbreitung des allerersten Lichts beeinflusst hat. Ja, also diese kosmische Hintergrundstrahlung heißt es. Das ist dieses allererste Licht. Diese kosmische Hintergrundstrahlung, die breitet sich auf eine bestimmte Art und Weise aus, hat eine bestimmte Intensität. Und diese Intensität hängt davon ab, wie die allererste Materie verteilt war. Die war nicht gleich verteilt, da war ein bisschen mehr, da war ein bisschen weniger. Und das hat die Intensität beeinflusst. Und das hat man schon lange gewusst. Also man hat diese Variationen schon lange gesehen und konnte da irgendwie auch schließen, wie die erste Materie verteilt ist. Aber dann hat man eben rausgefunden, diese Inflationsphase, die war so gewaltig, die hat quasi das ganze Universum so ein bisschen zum Wackeln gebracht, kann man sagen, ja. Die hat das ganze Universum durchgeschüttelt und hat Gravitationswellen erzeugt. Also da haben wir letztens auch drüber geredet, Gravitationswellen. Bist du noch da?
Ja, ja.
Du, also ich dachte, ich habe dich irgendwie schon, du bist schon wieder
bei
deinem Schusseligkeitsgehen.
Nee, ich höre die ganze Zeit zu.
Nee, also wie gesagt, also diese Gravitationswellen sind durch die Inflation aufgetreten und das waren natürlich Gravitationswellen, die das ganze Universum, das ganze kleine Universum damals erfasst haben. Und die haben sich, die Verteilung der Materie auf eine ganz spezielle Art und Weise beeinflusst. Und diese Verteilung, diese spezielle Verteilung hat die Polarisation dieses allerersten Lichts beeinflusst. Also Polarisation ist simpel gesagt, in welcher Richtung das Licht schwingt, ja. Gibt halt linear polarisiert und zirkular polarisiert und so weiter. Und, man hat eben rausgefunden. Ja, stell dir vor, du hast ein Seil in der Hand und das Seil ist am einen Ende festgebunden und das andere hast du in der Hand. Wenn du die Hand auf und ab bewegst, hast du so eine Wellenbewegung, das ist linear polarisiert und wenn du die Hand im Kreis bewegst, dann ist die Schwingung des Seils zirkular polarisiert.
Ich kannte bisher nur halt horizontal und vertikal, ja. Aus der Fotografie halt.
Genau. Und das ist halt diese Polarisation. Die Leute haben rausgefunden, dass, wenn die Inflation stattgefunden hat und die Gravitationswellen das Universum durchgeschüttelt haben und die Materie beeinflusst worden ist, dass es dann eine ganz bestimmte Polarisation geben muss. Das heißt, das Licht, das allererste Licht, das wir beobachten können, muss auf eine ganz bestimmte Art und Weise polarisiert sein, wenn die Inflation stattgefunden hat. Und die Messung dazu war halt ziemlich knifflig. Das hat man mit den bisherigen Methoden eigentlich nicht hinbekommen. Da hat man sich wirklich sehr viel Mühe geben müssen, um das zu machen. Und Planck, der Satellit, der jetzt gerade unterwegs ist, der hat solche Sachen gemessen und dann eben auch diese Leute, die es jetzt veröffentlicht haben, die haben ein Teleskop am Süden stehen, mit dem sie das auch beobachten können. Und die haben jetzt wirklich tatsächlich herausgefunden, dass diese Polarisation erstens vorhanden ist. Diese spezielle Art der Polarisation hat man bis jetzt noch gar nicht messen können. Das erste Mal, dass die gemessen worden ist. Und sie haben gezeigt, dass diese Messung, was rauskommt, auch dem entspricht, was rauskommen soll, wenn die Inflation da war. Das heißt, man hat jetzt quasi wirklich diese Inflationshypothese, die eine Vorhersage gemacht hat, mit einer Beobachtung dieser Vorhersage bestätigt, sage ich mal. Es fehlt noch eine unabhängige Bestätigung, das heißt, es müsste jetzt Planck, die müssten jetzt auch nochmal das Gleiche tun, die auch, also die müssten nochmal die gleichen Ergebnisse bekommen, wenn sie ihre Daten anschauen. Und wenn das so ist, dann, wie gesagt, dann haben wir wirklich diese Inflationsphase bestätigt. Das ist das eine, was besonders ist, dass wir eben diese spezielle Phase tatsächlich beobachtet haben. Ja, also wir haben wirklich jetzt erst einmal diese Inflationsgeschichte nicht nur aus der Theorie bekommen, sondern eben wirklich auch tatsächlich Beobachtungsdaten dazu bekommen. Und mit diesen Beobachtungsdaten können wir halt jetzt die Theorie noch ein bisschen einschränken. Ja, das heißt, wir haben jetzt, es gibt natürlich, solange du keine Beobachtungen hast, kannst du dir wahnsinnig viel ausdenken, theoretisch. Und jetzt haben wir halt wirklich durch konkrete Daten können wir quasi so diesen ganzen Wildwuchs an Theorien ein bisschen zurückschneiden auf die halt mit den Beobachtungen einstimmen. Und das ist halt, da wissen wir wesentlich besser, was passiert. Und das andere ist, dass wir halt jetzt mit dieser Art eine ganz, ganz, ganz neue Art von Astronomie haben. Ja, also wir haben jetzt nicht nur Lichtastronomie, sondern eben auch so eine indirekte Gravitationswellenastronomie. Mhm. Ich habe beim letzten Mal ja auch schon ein bisschen erzählt, dass halt, wenn wir diese Gravitationswellen, bis jetzt haben wir sie noch nicht direkt gemessen. Das ist eine indirekte Messung der Gravitationswellen. Und, aber das hat schon gereicht, um halt wirklich weit hinter die Lichtbarriere, den Vorhang dieses allerersten Lichts zurückzuschauen. Und wenn das die Technik besser wird und wir vielleicht irgendwann auch wirklich direkt Gravitationswellen messen können, dann haben wir im Prinzip ein Instrument, mit dem wir wirklich fast bis zum Urknall selbst zurückschauen können. Und da werden wir wirklich wahnsinnig faszinierende Dinge rausfinden. Also das ist wirklich so eine Pionierphase, wo wir jetzt gerade sind auf dem Gebiet. Da wird, hoffe ich zumindest, noch sehr viel sehr coole Sachen rauskommen.
Werden das sehr viele sehr coole Sachen, die auch ich verstehe, oder wirst hauptsächlich du die verstehen?
Ja, na gut, ich in der Hinsicht verstehe ich sie prinzipiell nicht besser als du, weil ich da ja auch kein Experte bin auf dem Gebiet. Also das heißt, die Kosmologie hat ja auch mit Astronomie an sich nur am Rande zu tun. Das ist alles eher theoretische Physik und Mathematik. Aber doch, also wenn du dir anschaust, was halt da gerade gerade bei dem Thema Kosmologie gibt es Unmengen allgemeinverständlicher Bücher und so weiter. Mhm. Das sind eigentlich Geschichten, die man halt schön erzählen kann, wo man auch gut machen kann. Das ist so Dinge, die man zumindest irgendwie auf dem Level, auf dem wir jetzt reden, man durchaus sie auch verstehen kann.
Denke ich mal. Weiß, ja, wenn man es ordentlich erklärt kriegt, ja.
Wer weiß, was wir rausfinden. Vielleicht finden wir, keine Ahnung, was raus, was ganz Absurdes raus. Ja, kann ja auch sein, dass da irgendwo der große grüne Akelanfall war, der da irgendwie alles
tatsächlich das Universum ausgenießt hat.
Ja, also vielleicht willst du auch noch verstehen, was dann nicht mehr. Aber im Prinzip gibt es keinen Grund zu denken, warum man das dann nicht verstehen sollte, was da rauskommt. Aber das, wir sind halt jetzt in der Lage, wirklich dann bis zum Urknall selbst halt fast zurückzuschauen und zu untersuchen, was da passiert ist. Und das ist eine ziemlich coole Sache. Und wie gesagt, Ben Planck diese Beobachtung bestätigt, das sollte jetzt dann irgendwann im Laufe des Jahres, sollten die Daten dann öffentlich sein und ausgewertet sein. Also wenn Planck diese Beobachtung bestätigt, dann wird es da sicherlich Nobelpreise dafür kriegen. Also das ist genau so ein Thema, wo es dann auch Nobelpreise gibt.
Das war die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.